Einen wunderschönen guten Tag hier heute bei nerdpodcast.de.
Kannst du mich mal so fett am Arsch lecken?
Oh, Scheiße, mir wird schwindelig vor Lachen. Ich wollte mich nur anpassen. Hallöchen, ihr lieben Zuhörer. Wer nervt hier? Du hattest Angst vor den Zuschauern. Dabei hast du hier gerade einen aufgekratzten, voll aufgedrehten Subathon-Tim hier gerade dabei. Wir sind mitten im Livestream. Und es ist ja der absolut chaotischste, wildeste Tag überhaupt. Alles geht schief. Aber dann muss es ja bedeuten, dass der Podcast heute umso besser wird, oder Patrick?
Ja. Ich, ja. Also, machen wir es kurz.
Ja.
Machen wir es kurz. Wir sind im dritten Teil des Super Nintendo Parts. Wir haben ja jetzt festgelegt, Roundup gibt's mit den News noch einmal im Monat und dafür machen wir dann noch einen zweiten Cast. Da geht ja schon gut los. Ein Tag später übrigens, wir wollten ihn eigentlich Sonntag rausbringen. Ich weiß, die Ausreden könnt ihr langsam nicht mehr hören, aber ich will das gerne heute nochmal ein bisschen nacheditieren mit Soundtracks und so. Deswegen dauert es ein bisschen länger und wir nehmen das gerade um 20.20 Uhr auf. Deswegen denke ich mal, ja, ihr wisst Bescheid. Aber Tim, dir geht's gut, ja? Wie läuft denn so ein Sabaton ohne Donations?
Läuft super. Ich habe mir gedacht, einfach mal ein neues Prinzip ausprobieren. Ist ja auch langweilig immer dasselbe, ne? Ich habe gesagt, so ein Subathon, der ja über Donations verlängert werden kann, ohne Donations ist doch einfach mal ein ganz neues Problem. Ja, was soll man machen, wenn PayPal random gesperrt wird, man niemanden erreicht und jetzt auf Montag warten muss? Und ja, das ist nicht das Problem. Viel schlimmer ist dieser innere Stress, den ich spüre, dass ich heute über so wenig Super Nintendo-Spiele sprechen darf. Wusstest du übrigens, ja, dass der Super Nintendo, wenn man es genau nimmt, eigentlich dasselbe Gerät ist wie der NES, halt nur so ein bisschen bessere Technik?
Ja, ist ein NES Pro, ja, sozusagen.
Crazy, ja, oder?
Wahnsinn. Also CPU ist halt quasi die gleiche, nur mit doppeltem Takt. Und die taktet sich sogar runter, wenn du zu viel Grafikpower brauchst. Ja. Aber so ist es dann halt.
Es ist halt dieselbe Konsole quasi, ne? Also da ist auch, Controller ist auch egal. Und der neue Look, alles egal. 16-Bit statt 8 ist egal. Ist eigentlich dieselbe Konsole. Aber gut, ist, ja, der Super Nintendo ist meine absolute Lieblingskonsole. Bei dir ist das ein bisschen softer, ne?
Was heißt ein bisschen softer?
Nein, du würdest den Super Nintendo wahrscheinlich nicht als eine deiner Lieblingskonsolen betiteln, oder?
Ich hatte zwar ein Super Nintendo, aber halt relativ spät. Also ich habe halt nicht so die Main-Zeit damit bekommen, aber N64 ist es halt bei mir geworden.
Ja.
Weil das halt meine erste eigengekaufte Konsole war und ich mir dieses Scheiß-Tape 500 Mal angeguckt habe und ich schon damals schon gesagt habe, das ist Technik, Leute. Genauso wie heute. Ich bringe heutzutage damit Leute zum Einschlafen. Damals hat sich niemand dafür interessiert, was ich erzähle. Aber ja, es ist halt. Aber trotzdem, Super Nintendo weiß ich natürlich zu schätzen, ist halt eine legendäre Konsole. Und ja, das ist so der Punkt, sag ich mal.
Ja, für mich war der Super Nintendo. Also ich habe damals auf dem NES die allerersten Berührungen zu Videospielen überhaupt gehabt. Mario Brothers, Zelda 2, Nintendo World Cup, Tetris, beim Kumpel damals gezockt, wo wir Fußball im Garten gespielt haben. Ab und zu durften wir in das Wohnzimmer. Das war noch so die Zeit, das Wohnzimmer hatte so diese typischen Oma-Sofas. So grau mit Pink drin und sowas, alte Tapeten. Und da war dann so ein kleiner Röhrenfernseher. Und das war noch so die Zeit, wo man noch so richtig, man hatte richtig Respekt vor den Eltern und so richtig Angst vor dem Vater. Dabei wollte der einfach nur ab und zu seine Ruhe haben und wollte halt nicht, dass nach der Arbeit da die Blagen das Wohnzimmer belagern. Wir durften wirklich selten im Wohnzimmer mal Super Nintendo spielen. Und ja, dann haben wir halt diese Spiele gespielt. Ich kann mich an diese Spiele noch ganz toll erinnern, aber meine erste eigene Konsole damals und dann mein großer Einstieg ins Gaming war dann tatsächlich mein Super Nintendo mit Super Mario World, dann A Link to the Past, mein erstes großes Abenteuer. Ich habe noch so alte Bilder, also alte Videos, wo ich da im Wohnzimmer sitze und Super Mario Kart spiele. Und ich habe, der Super Nintendo hat bei mir einen ganz hohen Stellenwert, nicht nur, weil ich persönlich glaube, dass es die vielleicht großartigste Spielebibliothek aller Zeiten ist. Wobei, da gibt es auch andere Contender wie PlayStation 2 und viele andere großartige Konsolen mit einer riesigen Bibliothek. Aber der Super Nintendo ist insane, halt auch in seiner Fülle an guten Spielen. Er ist so gut gealtet wie wahrscheinlich keine andere Konsole. Und deshalb halte ich den Super Nintendo immer noch sehr hoch. Ich spiele immer noch die Spiele gerne, gucke sie mir gerne an. Und der ruft einfach so unfassbar viel Kindheitsgefühle in mir hervor.
Ja, verständlicherweise. Also, ich sag's mal so, wenn die meisten Leute über Super Nintendo sprechen, dann, oder sagen wir mal über ihre Lieblings-Nintendo-Konsole, wenn sie zumindest so ein bisschen aus unserem Zeitalter kommen, dann sagen die meisten wohl immer noch Super Nintendo. Und ich würde sagen, kurz danach wird der GameCube erwähnt, und dann irgendwann die anderen Konsolen. Aber ja, Super Nintendo hat natürlich einige legendäre Sachen gesetzt. Wie wir ja schon in den anderen beiden Teilen so ein bisschen besprochen haben. Es war jetzt endlich mal Grafik, wo man denn auch heutzutage sagen würde, die ist einfach gut gealtert. Und das kannst du halt nicht über viele Konsolen sagen. Das kannst du nicht mit der Generation, die davor kam, sagen. Schon gar nicht mit der Generation, die davor kam.
Nee.
Und auch bei den ersten 3D-Konsolen, ja, da hat man natürlich mittlerweile nostalgische Gefühle zu. Also ich spiele gerade sehr gerne PlayStation 1. Aber wenn du über Super Nintendo sprichst, dann weißt du halt ganz genau, ey, da wird dich Grafik erwarten. Die kannst du dir in den meisten Fällen zumindest heute noch gut angucken.
Ja, also wenn nicht, dann liegt es halt daran, dass das Spiel einfach hässlich designt war, aber halt nicht an der veralteten Grafik. Weil eigentlich alles danach war halt 3D-Ära. Und 3D-Ära wird ja quasi einfach nur älter. Also es wird ja einfach nur überholt. Und wenn man es halt streng genommen, ohne das jetzt hateful zu meinen, aber seit PlayStation 1 oder 64 hat sich ja nur die Grafik verbessert, aber nicht die Art und Weise, wie die Spiele betrachtet werden. Das war halt der große Sprung. Das heißt, es fühlt sich halt super alt an. Man hat super viel gelernt über Kamera, über Schwenken. Und die gerade N64 und PlayStation 1 haben halt oft das Problem der Zeit, dass man dann die Spiele nicht mehr so genießen kann. Das hat zum Glück der Super Nintendo halt sehr, 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 sehr selten. Wenn dann bei solchen Experimenten wie Starwing, was teilweise sehr schwer noch zu spielen ist, oder einige Exoten, die so einen komischen anderen Blick irgendwie auf die Spiele hatten. Aber im Großen und Ganzen, wenn man von den nicht wirklich schlechten Spielen spricht, weiß man, okay, es wird super aussehen und der Soundchip vom Super Nintendo ist ja sowieso Legende.
Ja, absolut. Also der hat ja auch das Mega Drive damals bei Weitem übertroffen und gerade wenn ich heutzutage dann entweder mit dem Mega Drive Mini oder meinetwegen auch bei Nintendo Switch Online nochmal ein Spiel nachhole im Mega Drive-Style, dann merkst du halt, dass der Super Nintendo-Chip nochmal um Welten voraus war in Sachen Sound. Viele sagen, es ist Geschmackssache. So rein von der objektiven Sicht finde ich schon, dass der einfach mehr Nuancen hatte im Sound und
ja,
so.
Ja, doch. Ne? Finde ich auch, und das kann man schon. Ja, Geschmackssache ist im Endeffekt alles, aber ich finde, da kann man schon recht objektiv von einer besseren Soundqualität sprechen.
Richtig, genau. Und finde ich auch absolut treffend dafür. Ich meine, der absolute König der Retro-Geräte ist immer noch der C64 mit seinem Synthesizer.
Ja.
Aber das ist ja nochmal ein ganz anderer Markt und ein ganz anderes Gerät. Und wenn man denn die großen Konkurrenten nimmt, Super Nintendo und Sega Mega Drive, das Neo Geo jetzt mal außen vor gelassen.
Ja,
das
oder
war
sowas wie PC Engine, das war natürlich auch insane, aber wenn wir bei den Großen bleiben, ja.
Ja, ja, genau. Und deswegen muss man darüber auch noch sprechen. Aber heute, also wer die anderen beiden Teile noch nicht gehört hat, Leute, schaut da gerne in den Podcast-Kanal vorbei. Da haben wir schon zwei Teile über Super Nintendo aufgenommen. Und heute soll es dann um die Spiele gehen, die das Super Nintendo ausgemacht haben. Weil eine Konsole ist nichts ohne seine Spiele. Das wissen wir ja damals wie heute immer noch. Und deswegen müssen wir über so eine Sachen mal sprechen. So, und jetzt mache ich dir natürlich so ein bisschen das Oblivion auf, wenn ich Tim frage nach seinen Lieblingsspielen. Und wir werden heute eine ganze Menge hören. Ich habe noch mal ein paar Flops rausgesucht, die mich am Ende denn doch noch überrascht haben, weil da sind auch ein paar große Namen dabei.
Also wonach denn bemessen? Also Flops Wertung? Dass sie als schlecht gelten
oder Verkaufszahlen.
Verkaufszahlen, okay.
Ja, ja, genau. Richtig. Also wo man wirklich dachte so, hey, das ist doch super beliebt, super berühmt und so und das muss doch irgendwas gemacht haben. Und dann am Ende sind sie dann doch noch ein bisschen hinten dran geblieben. Aber wir gucken mal, was wir da so ein bisschen rausfiltern werden. Aber ich würde jetzt einfach mal fragen, um dich ein bisschen vorzufiltern, Tim.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, Lieblingsspiel auf dem Super Nintendo, was fällt dir als erstes ein?
Ja, das ist A Link to the Past, aber da haben wir halt auch schon sehr viel drüber gesprochen. Also A Link to the Past ist mein Lieblingsspiel aller Zeiten, ever. Mit Abstand. Mhm. Das kann man nicht beschreiben, was dieses Spiel in mir auslöst und bedeutet. Vor allem deshalb, weil ich es ja immer noch spiele durch die Randomizer. Deshalb, kein anderes Spiel auf dieser Welt bedeutet mir so viel wie A Link to the Past. Selbst Dark Souls nicht, selbst die anderen Zelda-Spiele nicht, auch Elden Ring noch nicht. Auch so viele andere Spiele in meinem Leben, die mir so wichtig sind, kommen nicht an A Link to the Past ran. Das ist wie Herr der Ringe bei den Filmen. Das ist einfach dieses, einfach mehr. Also vielleicht sowas wie WoW in seiner Zeit damals, das Spielgefühl, aber A Link to the Past wird immer auf Platz 1 sein, unangefochten. Aber ich habe das Gefühl, dass wir nicht schon wieder über A Link to the Past sprechen müssen, oder?
Nee. Also das ist natürlich auch so ein Take, sage ich mal. Ich glaube, dem würden, neben Super Mario World, würde ich mal sagen, ist das so das meistgenannte, ne? Und das ist ja auch verdient, weil A Link to the Past hat halt so ein bisschen die Freiheit, sage ich mal, rausgenommen und dafür halt viele andere neue Sachen eingeführt und auch gezeigt, was das Super Nintendo kann. Aber es
aber interessanterweise ja hat es gar nicht so viel Freiheit rausgenommen, ne? Also, wenn man mal so überlegt, was man wann genau machen kann, ist es doch erstaunlich, dass du hast halt die groben Vorgaben durch die Reihenfolge der Items, wann du sie bekommst, ne? Du bekommst, du musst am Anfang in den East Temple und bekommst dann in Kakariko, bekommst du dann das Buch, weil du die Stiefel von Sahasrara bekommen hast. Mit dem Buch kannst du in den Wüstendungeon und mit den Handschuhen kannst du dann auf dem Todesberg oben. Und dann kannst du die Lichtwelt abschließen. In der Schattenwelt musst du dann natürlich erstmal in den Schattenpalast der Dunkelheit, bekommst da dann den Hammer, kannst dann erst in den Süden und dann kannst du den Sumpfverlass freischalten. Aber davor musst du ja die Flossen geholt haben. Und dann kommt halt so ein Part in dem Spiel, wo du überraschend viel in der Welt erstmal begehen und erforschen kannst. Weil sobald du dann mit dem Enterhaken nämlich auf quasi die Schattenwelt für dich komplett freigelegt hast, dann kannst du ja, dann kannst du halt in den Wald oben, in den dunklen Wald. Du kannst aber auch erstmal den Dungeon aufmachen, der sich dann in Kakariko freigibt. Du kannst Misery Maya vor dem Eispalast machen. Du kannst dir die Reihenfolge relativ frei aussuchen dann. Und das ist überraschend, dass das Spiel dann doch sehr viel mehr Freiheit bietet, als man so denkt.
Ja, wie gesagt, sie haben es ein bisschen zurückgefahren. Also nicht komplett, ne? Aber im Vergleich zu den vorherigen Teilen. Aber das wusste ich vorher auch nicht, ne? Also man hat ja zum Beispiel Breath of the Wild am NES-Original orientiert und hat ja damit auch rumexperimentiert. Und beim Super Nintendo war es dann halt ein Schritt zurück, um zwei Schritte vorzugehen, wie ich das immer so bezeichne.
Ja.
Dasselbe übrigens bei Super Mario World.
Ja.
Weil Super Mario Bros. 3 hatte mehr Level, mehr Gegner, theoretisch mehr Umfang.
Mehr Items.
Aber mehr Items, genau. Und bei Super Mario World hat man gesagt, okay, wir konzentrieren uns nochmal aufs Wesentliche, weil da auch schon die Entwicklung von Grafik länger gedauert hat, weil Pixelmuster waren wesentlich komplexer und wesentlich detaillierter und das musste natürlich erstmal alles erstellt werden. Und deswegen hat man gesagt, ja, wir machen jetzt ein paar Schritte zurück, um dann wieder ein bisschen vorzugehen. Zum Beispiel Movement bei Super Mario World jetzt und so weiter. Also Super Nintendo war so ein kleiner Reboot, hatte ich den Eindruck, bei vielen Spielen, weil man ja auch auf dem NES mehr probiert hat. Und da war dann halt auch, meines Gefühls zumindest, mehr Schrott dabei.
Wobei Super Nintendo hat auch viel Schrott. Das war, also, ich sage mal wieder, die Bibliothek von Super Nintendo ist insane in seiner Qualität, aber da ist auch viel Schrott dabei. Nur die auf dem Super Nintendo sind sie mehr untergegangen. Man weiß jetzt natürlich nicht, wie es damals als Entwickler war. War es vielleicht, weil du sagst, Schritt zurück, wo ich dir zustimme, aber bei einigen Spielen, gerade so die Anfang Super Nintendo waren, da hat man manchmal das Gefühl, dass die Spiele von Ende NES teilweise irgendwie ausgefeilter waren als Anfang Super Nintendo. Vielleicht war der Sprung von 8 auf 16-Bit halt doch noch sehr schwierig damals, ne?
Aber er war immer sichtbar. Das ist ja heutzutage nicht mehr so bei den Konsolen. Also du hast vielleicht ein schärferes Bild oder mehr Details irgendwo im Hintergrund oder was weiß ich. Aber ein gutes Beispiel zum Beispiel ist heutzutage Resident Evil Requiem, haben wir ja bei der aktuellen Nintendo Direct gesehen. da hat Capcom den Trailer einmal für den PC, einmal für die PlayStation 5 und einmal für die Switch gemacht. Und ja, die Switch-Version hat hier und da so ihre Nachteile bei den Haaren oder sonst was. Aber das grundsätzliche Spiel, wenn du nur das sehen würdest, würdest du wahrscheinlich sagen, ich vermisse jetzt hier nicht viel. Und das war auf der NES- und Super-NES-Generation halt noch was anderes. Ich vergleiche da gerne die Turtles-Spiele zum Beispiel, während wir auf dem Super Nintendo bring mich drauf, Tim.
Jetzt Turtles in Time.
Turtles in Time hatten wir auf dem NES so ein Kampfspiel. Und ich dachte, das wäre Turtles in Time. Das war aber großer Mist. Also es hat auch nicht wirklich viel Spaß gemacht.
Es gab drei Turtles-Games auf dem NES, alle scheiße.
Ne? Und da hast du halt wirklich so Punkte gehabt, wo du gemerkt, okay, das ist einfach die nächste Generation, das macht mehr Spaß, es spielt sich einfach besser, ne? Zero schreibt hier zum Beispiel, es hatte diesen Wow-Effekt, ne? Und das hast du ja heutzutage kaum, leider kaum noch, ne? Außer Indie oder vielleicht auch Nintendo jetzt mit dem neuen Yoshi lässt sich mal wieder einen neuen Stil einfallen oder so, dass du wieder mal was anderes hast. Aber dieses ständige, oh, sieht das geil aus und das sieht so viel besser aus und so viel mehr Farben. Alleine Farben waren ja damals schon Ding. Das hast du halt nicht nochmal. Und das hat halt die Super Nintendo-Generation auch so besonders gemacht. Und selbst bei Spielen, die richtig großer Müll war, wie zum Beispiel Shaq-Fu oder aber
Bubsy.
Rise of the Robots oder aber
Bubsy.
Bubsy, genau. Selbst die Dinger sahen halt aus wie eine andere Generation, wie es halt so war. Natürlich mit dem Peak, wo es dann losging mit 3D und so, ne? Und ich würde so vielen Leuten gerne erklären, was das für einen Effekt auf einen hatte. Ne?
Ja.
Nicht dieses ständige, wir kriegen auf allen Konsolen das gleiche Spiel und es sieht irgendwie immer gleich aus, außer die Beleuchtung ist mal anders oder vielleicht ein bisschen höher aufgelöst hier und da. Ne? Und ja, aber kommen wir mal zu Spielen. Wenn ich jetzt hier mein Lieblingsspiel anbringen würde, dann ist es definitiv Donkey Kong Country. Aber auch das haben wir natürlich die letzten Parts schon besprochen. Und ich sage auch explizit den ersten Teil, weil der damals noch mal eine Stufe draufgepackt hat in Sachen, na, nicht unbedingt Spielbarkeit, das würde ich nicht sagen. Das hat Super Mario World und Zelda und so schon ziemlich perfekt gemacht. Aber Donkey Kong Country hat noch mal einen Sachen Optik und technische Finesse und Polish draufgelegt, den wir vorher noch nicht kannten.
Ja.
Und du hast ja gerade Star Fox erwähnt. Das brauchte ja sogar für die 3D-Darstellung einen extra Chip im Modul, den Super FX-Chip. Und genau auf das hat alles Donkey Kong verzichtet.
Ja.
Also du brauchtest keinen extra Chip, du brauchtest nichts, gar nichts. Du hattest einfach nur ein Spiel auf dem Modul, auf einen 32-Mbit-Modul. Wow. Und 4 MB waren damals, also 4 Megabyte waren damals schon so die absolute Speerspitze beim Super Nintendo. Und das war halt eine fantastische, also das war nochmal sowas, wo viele Leute gedacht haben, das läuft auf einer 32-Bit-Konsole, ne? Also auf einer PlayStation oder so. Und nein, tat es nicht. Und das ist so mein absolutes Lieblingsspiel.
Ja,
aber
Donkey Kong Country, was soll ich sagen? Es ist safe eines meiner liebsten Spiele aller Zeiten. Das Ding ist, Donkey Kong Country 2 ist auf dem Papier das bessere Spiel, aber ich habe eins lieber. Ich fand einfach, bei 1 hat's alles irgendwie vom Pacing her auch alles besser zusammengepasst. Teil 2 ist länger, Teil 2 ist fordernder, Teil 2 hat die eigentlich schöneren, abwechslungsreicheren Gebiete und Welten ist ein Unfall. Also das Ding ist, ich vergleiche gerade zwei der besten Spiele aller Zeiten. Ne? Und Donkey Kong Country 2 ist safe mit da oben dabei. Aber Teil 1 hatte irgendwie, da hat alles so ein Müh, so ein kleines Müh besser zusammengepasst. Das Problem ist, wenn ich jetzt sage, Teil 2 hat auch noch den etwas besseren Soundtrack, dann rede ich hier vom vielleicht besten Soundtrack, der je geschaffen wurde, von einem Soundtrack, der auch zu den besten gehört, die je geschaffen wurden. Das ist halt David Wise absolutes Meisterwerk, die Donkey Kong Country Spiele. Deshalb ist es schwer, den zu vergleichen. Aber Teil 2 hat noch so 1, 2, 3 Songs mehr, die einem komplett unter die Haut gehen. Donkey Kong Country hat einfach in allen Punkten so ein absolutes Wow-Zeichen gesetzt. Und
ich hab
das, ist also wirklich schwer, im Nachhinein zu erklären, was dieses Spiel damals für eine Faszination ausgelöst hat. Es sah so viel besser aus als alles andere irgendwie.
Das ist richtig, ja. Und sie haben ja pro Donkey Kong-Teil, finde ich, immer noch so ein bisschen an Bildqualität draufgepackt. Und dann am dritten Teil, der hat mir ja persönlich nicht so gut gefallen, aber da haben sie dann gesagt, okay, wir packen hier noch mehr Details rein ins Bild und mussten dann dahingehend das Spiel ein bisschen langsamer gestalten, weil du dann schon gemerkt hast, das Ding war langsam am Ende. Aber wenn wir schon über Grafik reden, dann müssen wir natürlich auch über Yoshi's Island reden.
Yoshi's Island hätte ich, glaube ich, auch genannt. Also, Yoshi's Island ist für mich eins der 10 perfektesten Spiele, die je geschaffen wurden. Ich wüsste nichts an diesem Spiel zu kritisieren, nur das Schreien vom Baby. Yoshi's Island ist auch vielleicht immer noch das schönste Spiel auf dem Super Nintendo, gerade jetzt mit der gealterten Zeit. Der Soundtrack, alles. Also ich kann über jeden Aspekt von Yoshi's Island kann ich nur schwärmen. Und ich weiß noch, wie mich dieses Spiel damals als Kind umgehauen hat. Und vor allem, wie viel Spaß ich hatte. Dieses Gameplay mit dem Eierwerfen. Wie toll du das in der Luft machen konntest. Wie gut sich das gesteuert hat. Es war so lang, so schön schwer, so abwechslungsreich. Das Gimmick war so süß, dass du Baby Mario rettest. Vor allem, du hast zwischendurch diese wunderschöne, ruhige Musik mit diesen tollen kleinen Tönen. Flower Garden und dann hast du diesen geilen langen Track in den Schlössern, auf einmal der Boss und der End. Oh, es ist alles an diesem Spiel, ist einfach nur 10 von 10. Ich wüsste nichts an diesem Spiel zu kritisieren. Du?
Ja.
Was denn?
Baby Mario.
Ja, das Geschrei von Baby Mario. Aber das,
ja.
Gut, das wirst du wahrscheinlich wesentlich öfter gehört haben als ich. Von
ja, also ja, du mich auch. Jedenfalls, Yoshi's Island hat ja auch auf der technischen Seite noch mal einiges rausgeholt. Und da haben sie tatsächlich den FX-Chip genutzt für teilweise 3D-Objekte in der Welt und auch für den Stil, den Yoshi's Island ja so einzigartig gemacht hat. Und das ist so eins der Paradebeispiele, die du dir heute immer noch angucken kannst, was ich echt krass finde. Und Yoshi's Island war ja auch mega umfangreich.
Ja.
Kam leider nur viel zu spät im Zyklus des Super Nintendo.
Ja.
Weil das ist so ein, ja, das ist so ein später Titel, der schon rauskam, da waren die Leute schon längst 3D gewöhnt, ne? Und Nintendo wurde ja nicht so richtig fertig mit dem Nintendo 64, beziehungsweise damals noch Ultra 64. Und deswegen kam dieses Projekt auch noch. Also ich meine, es wäre so oder so gekommen,
ja.
Weil so ein Spiel entwickelt sich ja nicht von heute auf morgen. Aber es kam halt viel zu spät, leider. Es hat halt viel zu lange gedauert. Aber es hat sich trotzdem noch einigermaßen vernünftig verkauft.
Wenn immerhin hat es dann hintenrum die Lorbeeren bekommen, weil die Leute haben es ja mitbekommen, auch durch die ganze. Man muss mal sagen, auch weil Super Mario World natürlich immer noch lebt. Also Super Mario World ist doch, glaube ich, das drittmeistgerannte Spiel aller Zeiten und das meistgemoddete Spiel auf Twitch. Von daher, das Spiel wird ja immer noch gespielt und geliebt und gespeedrunnt. Und ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, dass die Leute auch nachträglich, auch die jüngeren Leute, alle Yoshi's Island noch für sich entdeckt haben. Auch durch die Baby-Kaizo-Mario-Hacks und so. Und das ist cool, weil dann hat dieses wunderschöne Spiel hintenrum halt noch viel Anerkennung bekommen. Und die Leute haben die Qualität. Das ist halt, das spricht ja auch für sich. Yoshi's Island ist so schön und so hübsch, dass es die Leute heutzutage immer noch wowt, selbst wenn sie mit alten Spielen nichts anfangen können. Aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der nicht sagt, oh mein Gott, wow, sieht das Spiel geil aus.
Hier kommt gerade der Einwurf, war Woody World nicht ein Remake? Nein. Woody World ist ein komplett eigenständiges Spiel, aber auch ein sehr gutes Yoshi-Game. Es gab aber auch andere Yoshi-Spiele, die nicht so gut waren. Ja. Wollen wir jetzt nicht ausgraben. Aber ja, Yoshi's Island ist natürlich ein absoluter Hammer. Wenn ich jetzt noch über was reden müsste, dann wäre es Contra 3.
Schönes Spiel.
Beziehungsweise Super Protector, wie es ja bei uns hieß. Eins der vielen Spiele, die zensiert waren, aber einen interessanten Twist hatten einfach. Ich meine, es gab kein Blut, schon im Original Contra 3 nicht. Es gab kein Köpfe abhacken, es gab kein, Schießen gab es schon, aber halt sehr rudimentär, sag ich mal. Du hast auf jemanden geschossen, der ist nach hinten geflogen und hat sich sofort aufgelöst. Aber trotzdem hat man sich bei Konami gesagt, okay, für den deutschen Markt nehmen wir mal die Originalfiguren raus, die man eigentlich darstellen wollte. Das war ja eine Anspielung an Arnold Schwarzenegger. Und natürlich auch noch, heute habe ich aber wieder Löcher im Kopf, ey. An den Rocky-Darsteller, Rambo.
Sylvester Stallone.
Dankeschön. Ey, wie kann ich das vergessen? Aber egal, Sylvester Stallone. Und da hat man sich wohl in der japanischen Version überhaupt keine Sorgen drüber gemacht. Da gab es ja viele Spiele, die dann so Charaktere dabei hatten, für die sie gar keine Lizenzen hatten. Und das kam so ein bisschen auf. Das war ein Grund für Super Protector. Und es gab auch noch einen zweiten Grund und natürlich die deutschen Behörden, die dann da so ein bisschen Einwand hatten. Und deswegen hat Konami gleich gesagt, okay, wir bringen eine extra Version, Super Protector.
Ja.
Die hat dann auch noch mal eine extra Story bekommen, von wegen, dass sich da zwei Aliens gegen die anderen Aliens verschwören und die aufhalten wollen, bevor sie die Erde zerstören und so. Also da hat man sich echt viel Mühe gegeben. Und was ich nicht wusste, Super Protector war nicht nur eine Super Nintendo-Marke, sondern tatsächlich auch auf dem Mega Drive. Und das war natürlich eine geile Sache, weil ich dachte so, ja, das ist wieder so ein Nintendo-Ding und Zensur und dies und das und jenes. Ne? Und nee, da hat man dann tatsächlich auch auf dem Mega Drive ein Protector umgesetzt. Das wusste ich aber auch erst, seitdem ich die Collection auf der Switch habe. Es gab tatsächlich auch ein Protector auf dem Mega Drive. Und ich lese hier gerade Sprite Rotation. Der Chip wurde am meisten für die Sprite Rotation genutzt, also das heißt der Super FX Chip.
Ja.
Und das wollte ich nur noch mal ergänzend reinbringen. Ja, und auch das hat der Super FX Chip nur regeln können, weil Super Nintendo konnte keine Sprite Rotation. Das wäre explodiert einfach.
Okay.
Also du konntest keine Sprites kippen oder so. Du konntest die nur so darstellen, wie du sie in den Speicher geladen hast. Ne? Aber das nur als Ergänzung. Okay. Jedenfalls bei Super Protector sehr gerne gespielt. Aber das war schon eins der Spiele, was das Super Nintendo teilweise sehr, sehr, sehr an die Grenzen gebracht hat.
Habe ich auch gespielt. Großartiges Spiel. Habe ich damals nicht zu seiner Zeit gehabt. Aber wir haben es on Stream nachgeholt. Ich habe generell die Contra-Reihe sehr für mich entdeckt on Stream, weil ich die irgendwie zu meiner Zeit, weißt du, wie das war? Früher, da hatte man ja nur die Spiele, die man bei sich hatte, geschenkt bekommen hat oder sich ausleihen konnte. Und das war bei mir bei Contra nie der Fall. Und deshalb, irgendwann zu spät, habe ich gedacht, Contra, das wäre doch genau den Ding. Habe NES Contra durchgespielt und Super Protector. Schöne Spiele und tatsächlich auch nicht so übertrieben krass schwer, wie ich gedacht hatte. Schwer und fordernd. Aber ich habe halt gedacht, die reihen sich so komplett in diese absolute unfaire Ecke ein. Aber nee, schöne Schwierigkeit, fordernd, sauschwer, aber hat Spaß gemacht.
Da muss man auch sagen, das kommt halt auch aus seiner Zeit. Ja. Weil damals hast du die Level halt noch gelernt.
Ja, ja, ja. Ne? Deshalb sage ich ja, fair. Du musstest es lernen, du musstest gut werden. Aber ich habe andere Spiele aus der Zeit gespielt, die mich komplett gebrochen haben.
Das wäre zum Beispiel?
Super Nintendo jetzt, oder?
Mhm.
Plock. Also Block, also ich muss dazu sagen, Super Ghosts and Ghosts würde ich auch nennen, aber Ghosts and Goblins ist 10-mal so schwer. Super Ghosts and Ghosts schaffe ich tatsächlich mittlerweile echt ziemlich gut durch, teilweise ohne zu sterben, aber Block habe ich bis heute nicht ohne Safe States durch die Flohhöhle geschafft. Also ich liebe Block, das ist, habt ihr bestimmt mal gesehen, das ist so eine rote Figur, so mit so einem gelben Shirt, wo halt die Körperteile einzeln geschossen werden können. Ähnlich wie Rayman, du hast hier noch die Füße und teilweise verliert er die auch und hopst da durch die Gegend. Und du musst halt die Flohkönigin besiegen, weil die haben deine Flaggen. Erst die Pogo-Brüder, dann die Flohkönigin und dann gehst du später in die Flohhöhle. Und das ist so unfassbar schwer. Das ist eine der, aber leider halt auch nicht gut schwer, sondern du musst halt teilweise riesige Flugzeuge steuern mit einer riesigen Sprite durch so kleine, mit Projektilen vollgeseuchten Flohhöhlen. Das war unfassbar schwer und das habe ich bis heute nicht ohne Safe States. Selbst mit Safe States fluche ich rum, weil es halt so brutal schwer ist. Ja, Bubsy ist auch schwer, aber Bubsy ist halt so 100% nur schwer, weil das Spiel halt eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten ist und halt einfach dieses absolut einfach nur schlecht, unfaire schwer. Das würde ich immer deshalb ungern nennen als schweres Spiel, weil es einfach nur kaputt ist. Und ich glaube, dass also was ich auch mit nennen muss, ist Super R-Type. Super R-Type, sagt ihr was?
Natürlich. Also Super R-Type war eins der Spiele, die ich auch sehr gerne gespielt habe, aber nie weit gekommen bin.
Ja, also ich hab's als Kind, weiß ich, in Welt 4 geschafft. Weiter nicht. Als Erwachsener hab ich's in Welt 5 geschafft und dann war für mich Feierabend. Dann hab ich mir Safe States am Anfang der Welt erlaubt und hab's dann auch irgendwann geschafft. Aber oh mein Gott, Super R-Type ist definitiv eine der schwersten Herausforderungen, die ich auf dem Super Nintendo spielen musste. Zombies Ate My Neighbors wäre auch noch so insane schwer. Aber da gehe ich halt auch eher in die unfaire Richtung, weil du irgendwann einfach nur noch zugespammt wirst mit Gegnermassen. Was habe ich denn noch so richtig, richtig, richtig unfair Schweres gespielt? Bevor ich gleich auf eins meiner Lieblingsspiele komme, die auch...
Ja, zu Super R-Type muss ich auch noch was sagen.
Ja, ja.
Gerade die R-Type-Spieler haben ja eine Schwachstelle des Super Nintendo krass gezeigt. Wir hatten ja schon besprochen im Hardware-Part oder in einer früheren Folge, ich weiß nicht mehr, welches war, Tim, aber da haben wir ja darüber gesprochen, dass die CPU des Super Nintendo ein geupgradetes Modell vom NES ist. Und Super R-Type hatte ganz oft die Schwierigkeit, dass diese Bandbreite schnell belegbar und dann ist die Framerate eingebrochen, dann gab es schnell Slowdowns, weil diese CPU nicht mit den eigentlichen Grafikchip mithalten konnte.
Stimmt,
und
wenn,
und das wurde sogar genutzt damals, um die einfacher zu machen. Es gibt Leute, die haben Super R-Type gefixt und dann war das Spiel unmöglich zu spielen. Also Konami hat damals die Slowdowns schon mit einberechnet.
Stimmt,
um dann das Spiel überhaupt spielbar zu machen.
Das du hast vollkommen recht. Du hast jetzt, wo ich das gerade, wo du sagst, ja, es gibt Passagen, da hast du absolut keine Chance, weil zu viel los ist auf dem Bildschirm zu schnell,
Genau.
Witzig, ja.
Und das ist halt, alle Leute, die das fixen, ist halt, ist insane schwer dann auf einmal. Na, genau. Okay.
Ja, dann, ja, Roadrunner ist einfach nur schlecht. Ja, was natürlich erwähnt, wenn du schon nach schwierigen Spielen fragst, Battletoads in Battlemaniacs, ich liebe dieses Spiel, ne? Es sieht so gut aus. Und die Musik von David Wise hier, geht so durch die Decke, ne? Und dieses Spiel ist ja auch berüchtigt für seine Schwierigkeit. Aber soll ich euch was sagen? Dieses Spiel ist für mich gar nicht mehr in den schwersten Spielen, denn ich habe etwas, pass auf, ich erzähle eine lustige Geschichte. Das Spiel ist ja sehr abwechslungsreich. Es startet ja am Anfang als Brawler. Du gehst durch den Canyon und verprügelst mit Pimpel oder mit Rash halt Skelette und Schweine und so. Und dann kommt ja der Hollow Tree. Dann gehst du ja so von oben nach unten durch den Baum und kämpfst dich dadurch, während du halt nicht an die Stacheln kommen darfst. Ne? Dann kommt der legendäre Turbotunnel. Und der Turbotunnel, den finde ich tatsächlich gar nicht so schwer, weil er es auswendig lernt. Du musst halt nur ein bisschen reagieren. Aber Battletoads ist ansonsten so unfassbar schwer wegen der Randomness. Der Turbotunnel ist halt insane schwer, aber du kannst ihn eigentlich ganz gut auswendig lernen. Dann kommt das viel größere Problem, dann kommt diese Schlangenstage, wo halt die Schlangen in so einem Muster sich durch die Gegend schlängeln. Du musst halt dich an denen langhangeln und darfst die Stacheln nicht berühren. Das ist zwar auch ein festes Muster, aber mit diesen riesigen Sprites, bei diesen riesigen Stacheln halt die viel schwierigere Aufgabe. Und dann kam immer nach den Bonus-Stages, dann kam ein Level, was ich nie geschafft habe. Jetzt pass auf. Der Turbotunnel ist nicht random, nein. Schreibt gerade der Tön. Der Turbotunnel hat ein festes Muster und ist immer derselbe Ablauf. Das ist ein vorgefertigtes Level.
Ja, ja.
Und dann kam ein Level, wo du auf so einem Gestell, auf so einer Schiene gefahren bist. Das ist alles holzig gewesen und hinter dir war eine riesige Ratte mit einem Sägeblatt und hat dich verfolgt. Und zwar schneller als du, aber du konntest schneller um die Kurven ballern. Ich habe dieses Level nie geschafft. Auch nicht mit Safe States. Ich hatte keine Chance. Ich war einfach immer langsamer als das Ding. Und dann haben wir irgendwann habe ich mich gewundert, was mache ich falsch? Was machen die anderen? Ich habe mir die Tutorials angeschaut. Was machen die anders als ich? Und dann habe ich es festgestellt. Ich spiele ja super gerne meinen Emulator mit Tastatur.
Weil's das tut so weh. Das hat so weh getan, wo du das erstmal gesagt hast.
Ja, es funktioniert ja eigentlich immer super. Ich finde sogar viele Spiele finde ich besser spielbar mit Tastatur. Zum Beispiel mein Lieblingsspiel noch, worüber ich gleich rede. Aber hier hatte ich das Problem, die Tastatur bei dem Super Nintendo Emulator, den ich gespielt habe, kann nur 3 Inputs gleichzeitig annehmen. Also entweder ein Aktionsknopf und dann maximal noch 2 andere Richtungstasten dazu, was nie ein Problem ist. Bei keinem Spiel, nur bei Kaizo Mario, das spiele ich mit Controller und anscheinend bei Battletoads, weil ich hier eine Taste drücken musste zum Speed machen und dann halt teilweise, um schnell um die Ecken zu kommen, 3 Tasten in verschiedene Richtungen im Wechsel drücken muss. Und das konnte ich nicht. Beziehungsweise es wurde vom Emulator nicht angenommen und deshalb bin ich nicht so schnell um die Ecken. Als ich dann den Controller eingestöpselt habe, habe ich dieses Level fast instant danach geschafft, weil ich es ja schon auswendig kannte durch das ganze Sterben. Ja. Und dann habe ich endlich, nach Jahren des Scheiterns, habe ich dieses Level geschafft, habe dann das letzte Level des Spiels gesehen mit dem affengeilen Track, den ich mein Leben lang nie gehört habe, ist einmal meiner Lieblingslieder jetzt, der Dark Tower, und habe das Spiel dann endlich geschafft und muss jetzt sagen, dass es für mich jetzt bei weitem nicht mehr eins der schwersten Super Nintendo Spiele ist, aber es ist trotzdem brutal schwer.
Also, ich zitiere hier mal den Chat. Klar, wenn man den Turbotunnel 7000 Mal gemacht hat und ihn auswendig gelernt hat, dann ist er leicht. Und das gebe ich dir auch, weil ich habe ja sowieso so ein Problem, mir Muster über längere Zeit zu merken.
Ja.
Und wenn du dieses Problem hast, so wie ich, dann hast du wirklich ganz schnell ein Problem.
Ja.
Denn irgendwann ab dem Dreivierteltunnel habe ich einfach nicht mehr gewusst, was da kommt. Ich konnte mir das nicht mehr merken. Deswegen sind auch so eine Souls-like-Games für mich halt mega schwer.
Okay. Ja, ich würd gerne sagen, man kann es ganz gut lernen, aber es stimmt schon. Ich kann schwer mitreden, weil ich das so viel gespielt habe, dass ich den Turbotunnel drinne habe, ja. Aber das Problem, also genau dasselbe wird sich wahrscheinlich ergeben bei eines meiner absoluten Lieblings-Super Nintendo-Spiele, wird für immer sein Pocky und Rocky. Hast du das mal gespielt?
Ja, habe ich gespielt.
Ich liebe Pocky und Rocky, ey. Also,
du erinnerst dich noch an unser Race?
Ja, genau.
Ich hab's gehasst. Also nicht, weil ich das Spiel nicht toll fand. Ja. Das war schon, das hatte einen leichten Einstieg, Hard to Master und so. Aber unter dem Zeitdruck, hab ich geschrien, ey. Ja. Also innerlich noch lauter als nach außen. Und das war wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, weiß ich nicht.
Also, Pocky und Rocky, für die es nicht kennen, das ist, Pocky ist eine Dame mit so einem Kimono und Rocky ist so ein Tanuki. Und du wählst eine der Figuren aus, im Multiplayer steuerst du dann beide Und dann hast du so eine Top-Down-Perspektive und rennst halt so durch eine Stage und kannst halt mit Karten schießen, beziehungsweise mit Blättern bei Rocky und kannst halt Upgrades sammeln, dass du dann so im Spread schießen kannst oder sie werden zu Feuerbällen. Und dann gehst du halt durch, du kannst dashen, du hast halt einen Pogo-Stick oder deinen Wuschi-Schwanz und kannst Projektile wegwedeln oder kleinere Gegner. Eine Tempel-Schamanin ist sie, okay. Ist halt so ein Top-Down-Shoot-em-up und das ist wirklich schwer. Das Problem ist, ich kann es für mich nicht mehr wirklich beurteilen, weil ich habe dieses Spiel bestimmt 300 Mal durchgespielt. Ich habe es so geliebt, weil es sieht so schön aus. Natsume wusste damals echt Spiele zu entwickeln. Der Soundtrack ist absolut genial, genau wie der von Plock. Wunderschöner Soundtrack. Und das Spiel spielt halt einfach auf höchstem Super Nintendo-Niveau mit, was Präsentation angeht und Optik und so. Und das hat es für mich immer so gerettet. Und es hat eine kleine süße Story, aber ich habe das Gameplay so geliebt. Und Pocky und Rocky hat für mich damals mit Super Goats and Ghosts zusammen tatsächlich in mir schon komplett dieses Feeling geweckt. Ich will schwere Spiele spielen. Ich will besser werden. Ich will das Spiel lernen. Und heutzutage ziehe ich hier das Spiel ja No Death in 40 Minuten durch, weil ich das so liebe. Ich habe sogar ein paar Mal Speedruns geübt, aber da dashst du halt einfach echt nur so alles durch, so mit Damage Boost. Aber ich hab so Speedruns gemacht, wo ich moderiere, was ich mache. Ich liebe dieses Spiel. Und ich glaube, das wird also vor allem jetzt immer mehr und mehr durch die Streams, weil ich es auch jetzt viel mehr gespielt habe. Und dann wurde es mir hier halt in OVP geschenkt, was seltener ist. Ich liebe dieses Spiel jetzt noch so viel mehr, als ich es mein Leben lang eh schon geliebt habe. Dann gab es ja das Remake. Das Remake war so schwer. Und ich habe das Spiel unfassbar gern. Teil 2, by the way, könnt ihr vergessen. Das ist komplett kaputt. Also das ist so ein unfaires Spiel, habe ich noch nie erlebt. Aber Teil 1 ist richtig, richtig schwer. Aber ich finde, gut schwer. Man kann es halt lernen und oh, ich lieb's so doll.
Ja, was hat jetzt das Remake, also ich dachte, es wäre ein Remake von dem Original gewesen. Was hat das jetzt dann nochmal schwerer gemacht?
Nee, das Remake war gut. Das Remake ist auch sehr schwer, sondern Pocky und Rocky 2 ist das komplett unfair kaputte. Also Pocky und Rocky 2 ist der Nachfolger und da haben sie mit dem Damage und mit der Reduction der Power-Ups übertrieben. Bei Pocky und Rocky ist es so, wenn du getroffen wirst, dann, also du hast ja deine Karten und die Karten werden mit einem roten Ball werden die zu Feuer. Und dann, wenn du noch ein Upgrade bekommst, werden sie zum starken Feuerball. Und wenn du noch einen bekommst, schießt du zwei starke Feuerbälle, die so einen Spread-Feuerball haben. Macht insane Schaden. Oder du machst halt so einen einfachen Spread, dann werden die Karten größer und dann machst du so einen Dreier-Spread mit großen Karten. So, das sind deine Power-Ups. Und wenn du dreimal getroffen wirst, dann wirst du in einem Power-Up-Level zurückgegradet. Und dann hast du das Problem, wenn du getroffen wirst und dann hast du ja auch noch Schaden bekommen, dann wirst du schwächer. Das heißt, je mehr Probleme du hast mit Gegnern, desto schwächer wirst du im Angriff und desto mehr Probleme bekommst du mit Gegnern. So, deshalb ist es gut, wenn man das Spiel besser kann und nicht getroffen wird oder die Secret Upgrade kennst. In Teil 2 ist es so, dass du bei jedem Treffer im Upgrade gedowngraded wirst. Und das ist einfach, also erstmal davon, es gibt viel mehr Gegner. Es ist absolutes Chaos auf dem Bildschirm und du wirst sofort gedowngraded. Das Spiel ist unspielbar schwer, wirklich. Das ist so Ninja Gaiden Welt 6 Niveau. Und das Remake ist super. Das Remake ist hat die Original-Level fast alle geremaked in eine wunderschöne neue Optik. Andere Gegner-Placement schwerer, finde ich auf jeden Fall, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad du gewählt hast. Wilder, es gibt mehr Fähigkeiten, die teilweise auch aus Teil 2 und dem alten Original genommen wurden. Das ist so ein wilder Mix durch die Reihe quasi. Und hat quasi als Remake sich als Vorlage die komplette Pocky und Rocky-Reihe davor genommen, aber sehr viel Super Nintendo-Teil dabei. Und ist, finde ich, schwerer, weil einfach mehr los ist auf dem Bildschirm. Und auch hier, ich kann es schwer beurteilen, weil ich kannte 80% der Level kannte ich schon auswendig. Das heißt, wahrscheinlich fiel mir das Remake leichter als den meisten, weil ich es schon gut kannte. Aber das war schon echt knackig schwer.
Ja, das glaube ich. Also, Pocky und Rocky ist ja noch, oder sagen wir mal einfach, die Super Nintendo-Zeit ist ja sowieso noch eine Zeit, die sehr von Arcade geprägt ist. Ne? Und da sind die Spiele natürlich auch schnell mal richtig knackig geworden, aber das war auch, wie gesagt, eine andere Zeit. Du hattest einfach auch Zeit, die Dinger zu spielen, weil wann konntest du dir mal ein Super Nintendo-Modul leisten? Ne? Und dann hat man sich halt immer so ein bisschen ausgetauscht mit seinen Kumpels und hat dann die Module ausgeliehen und war immer hinterher, die auch wieder zurückzubekommen. Und ich habe schon ganz oft festgestellt, Heutzutage muss ich mich, wenn ich irgendwas verleihe, muss ich mir da schon aktiv einen Zettel ranmachen.
Ja, ja. Aber weil Spiele so Massenware geworden sind. Früher war das dein Baby, das war dein Schatz, dein Modul. Das war vielleicht das eine Spiel, was du im Jahr zum Geburtstag bekommen hast, bis Weihnachten kam oder so.
Ja, richtig, genau. Aber wenn ich jetzt hier mal noch ein paar Namen einschmeißen müsste oder würde, dann würde ich jetzt einfach mal auch so ein bisschen außerhalb der Exklusivität SimCity erwähnen.
Oh, gerne. Also, ne? By the way, also, was heißt hier, wenn noch? Also, ich habe zwei Titel, über die wir definitiv noch sprechen müssen, aber SimCity rede ich sehr gerne drüber.
Ach, zwei Titel. Es gibt noch so viele Titel. Du musst einfach nur mal gucken, wenn du nach Super Nintendo Wallpaper guckst, dann bekommst du ganz oft die Übersicht der Games. Und da stehen so viele ikonische Sachen drauf. Ja, ja. Aber SimCity war damals ja von Will Wright eigentlich ein für den PC entwickeltes Spiel. Und schon damals gab es Exklusivmaterial für die Super Nintendo-Version. Das Ding ist, das war eins der wenigen Spiele, auch wenn es echt gut war, aber die haben auf dem Super Nintendo halt schon gezeigt, dass das Super Nintendo so ein bisschen an seine Grenzen gestoßen ist. Denn du hattest ja so generierte Maps. Und bis diese generiert waren auf dem Super Nintendo, hat das halt ewig gedauert. Da war der PC 10-mal schneller. Ne?
Ja.
Aber trotzdem lief es da drauf. Und dann haben sie halt noch so nette Sachen eingefügt, wie anstatt Godzilla kannst du halt Bowser rufen, damit deine Stadt platt gemacht wird. Und so
genau, die Katastrophen. Oh, ich liebe SimCity, ne? Ich habe das Spiel so viel gespielt. Ich habe da auch persönliche Erinnerungen an einen guten Freund, der mir das Spiel damals ausgeliehen hat. Bei ihm habe ich das, die hatte so ein cooles, richtig großes Haus mit so einem Reetdach. Und bei dem habe ich das erste Mal Brotchips damals gegessen. Die Brotchips mit Knoblauch. Und dann war ich süchtig. Ich weiß noch, der Vater war irgendwann böse, weil wir uns öfter getroffen haben. Der Vater hat irgendwann gedacht, ich komme immer zum Spielen, um Brotchips zu essen. Weil ich immer gefragt habe, hast du auch noch Brotchips? Weil die einfach so lecker waren. Ne? Nee, wir haben einfach SimCity oder andere Spiele gespielt. Und SimCity habe ich wirklich viel gespielt in meinem Leben. Also ich habe auch wirklich so Taktiken erstellt und habe auch tatsächlich damals einmal eine Megametropole fast geschafft. Hab's aber jetzt on stream erst schaffen müssen neulich. Megametropole bedeutet 500.000 Einwohner. Beim alten SimCity war es so, Stadt war 1.000, Großstadt war 10.000, dann gab's, Großstadt war dann 50.000, dann gab's 100.000 für Metropole und 500.000 Megametropole. Und dann bekommst du eine Mario-Statue als Belohnung, das letzte große Upgrade. Das habe ich nie geschafft damals. Nie geschafft. Und dann habe ich halt jetzt neulich on stream meine Taktiken verfeinert und habe es dann endlich geschafft, aber damals nicht.
Ja. Ich habe auch ein paar Games später nachgeholt, aber nicht auf dem Super Nintendo, sondern zum Beispiel Theme Hospital. Habe ich mich damals immer übel schwer getan. Und dann habe ich heutzutage mal so einen Guide gelesen, was man so machen kann, damit man schnell durch die Level kommt. Zum Beispiel viele Pflanzen aufstellen, dann sind die Mitarbeiter glücklich. Ne? Ja, das hast du damals alles nicht so gereilt. Und wenn du das finde ich so spannend an dieser Generation an Spielen, wenn du da bei den meisten Spielen einmal die Spielmechanik so ein bisschen durchschaut hast und dir vielleicht so ein paar Tipps angeeignet hast, dann kommst du gleich dreimal leichter durch die Dinger.
Ja, das sind so ganz dumme Dinger, wie zum Beispiel, du darfst in SimCity keine, also Schienen sind zwar teurer, aber wenn du irgendwann das Geld hast, du musst halt Schienen bauen statt Straßen, weil Straßen erzeugen Verkehr und erzeugen Umweltverschmutzung. Schienen nicht. Und sind aber teurer. Das heißt, sobald da irgendwie eine Schiene langläuft, ist das Spiel denkt daran, okay, der Verkehr ist gedeckt. Das heißt, die Zone ist erreichbar, weil eine Zone ohne Straßenanbindung floriert nicht. Und dann hast du sogar irgendwann herausgefunden, es ist völlig scheißegal, ob du ein zusammenhängendes Bahnnetz gebaut hast oder nicht. Es muss nur irgendwo an dem Grundstück irgendwo eine einzelne Schiene angrenzen. Dann denkt das Spiel, es ist ans Netz angeschlossen. Das heißt, du hast dann irgendwann gelernt, dass du halt alles so ganz zerstückelt baust. Du baust so deine Wohngebäude aneinander. Jedes muss nur irgendwo einmal eine Schiene berühren. Den Rest machst du mit Parks voll. Vor allem, das ist so ganz dumm. Du machst quasi erstmal so eine Dreierreihe Schiene, dann legst du eine Stromleiste auf eine Schiene und dann löschst du die anderen Schienen drumherum, weil wenn du eine einzelne Schiene baust, wird die quer gebaut, dann kannst du keinen Strom drüber legen. Deshalb machst du eine Dreierreihe, damit es längs gebaut wird, machst da ein Stromkabel drüber, löscht die anderen wieder, damit du Platz sparst, machst dann die Parks drumherum und das ist verrückt.
Ja. Und auch die meisten Statistiken in den früheren Spielen, einfach um Rechenleistung zu sparen, waren meistens ja nur in irgendeiner Weise generiert. Ne? Weil wenn du jetzt wirklich in der, wie bei heutigen Spielen, wie bei heutigen Simulationsspielen, das sieht man besonders gut bei Anno oder auch bei den moderneren Städtebauten wie City Skylines oder sowas. Wenn du wirklich im Hintergrund berechnest, dass du eine Riesenstadt hast mit mehreren Millionen Einwohnern, dann bricht auch teilweise ein High-End-PC zusammen. Und damals musste man halt noch mit wesentlich mehr Tricks arbeiten, weil wir reden ja hier über 3 Megahertz. Und nicht über mehrere Gigahertz mit einer superschnellen Grafikkarte, die vielleicht auch noch mit AI Frames zwischenberechnen kann oder so, sondern einfach nur 3 blanke Megahertz. Und die 3 Megahertz waren ja dafür zuständig, dass das simuliert wurde. Aber trotzdem hat man es in dieser Generation geschafft, den Eindruck zu erwecken. Zum Beispiel habe ich vor kurzem einen Podcast über Theme Park gehört. Mhm. Und Theme Park kam ja auch auf dem Super Nintendo raus. Und vieles in Theme Park war nur Fake. Die haben dann einfach so ein paar Männchen darüber laufen lassen, aber die hatten halt auch keine echten Wege oder sonst was. Sondern manche Sachen wurden einfach dann generiert, wenn du die Bedürfnisse von deinen Leuten da abgefragt hast oder ähnliches. Und das muss man sich auch immer so ein bisschen in den Kopf rufen, aber die Illusion, die dadurch entstand, hat völlig ausgereicht, damit du am Ende ein gutes Erlebnis hattest damit. Und das hat nochmal eine besondere Zeit. Aber es gab natürlich auch andere Spiele. Nehmen wir einfach mal Lufia oder Chrono Trigger.
Ne?
JRPGs.
Ja, da habe ich auch noch was.
Ja, die hatten ja dann wirklich ein ganz festes Konzept. Du bist an Punkt A gestartet und bist irgendwann am Punkt Z angekommen. Aber trotzdem wurde so viel Story da reingepackt und so viele Ereignisse und teilweise auch düstere Themen angesprochen, wie man es ja von diesen Spielen kennt. Auch das war ja eher schon ein erwachsenes Erlebnis, obwohl die Grafik ja immer noch die bunte Super-Nintendo-Grafik war.
Ja, da also Chrono Trigger. Lufia, muss man sagen, Lufia war ja noch sehr, sehr JRPG. Also war einfach so eine Heldengeschichte. Hatte zwar so eine Todestragödie, aber komm mal, Lufia war ja sehr, sehr geradlinig. War ein schönes Spiel, geile Mucke. Aber zwei Spiele, die sich ja komplett gerissen haben, war Chrono Trigger. Das gab's bei uns ja leider nie. Also witzigerweise sprechen wir jetzt gleich über Ying und Yang, denn Chrono Trigger ist bei uns nie rausgekommen, sondern nur in den USA und Japan. Und erzählt dir eine unfassbar verschachtelte Story mit Gesellschaftskritik drinne, vor allem aber auch mit Spielerverhalten, so richtig mit Werten drinne und eine unglaublich komplizierte Story, auch mit verschiedenen Enden, hat einen der besten Soundtracks der Spielegeschichte, also safe, einer der 5 besten, bei Chrono Trigger lasse ich nichts kommen auf den Soundtrack. Ein brutal schönes Spiel, was leider durch die verwirrende Erzählweise, glaube ich, für viele am Anfang ein bisschen unnahbar ist. Und ich glaube, dass viele Chrono Trigger aus den Augen verloren haben, weil es eben durch diese besondere Art der Geschichtenerzählung die Leute gerne mal so ein bisschen verliert. Und deshalb höre ich sehr, sehr wenig Leute tatsächlich über Chrono Trigger sprechen. Da hat es das andere Meisterwerk ein bisschen einfacher, was witzigerweise nur bei uns herausgekommen ist und nie in den USA. Terranigma. Terranigma hat mich damals, deshalb, ich wollte heute ursprünglich vor allem über Spiele sprechen, die mich auf irgendeine Art und Weise halt komplett beeindruckt haben auf dem Super Nintendo. Da hatten wir die Grafik von Yoshi's Island oder Donkey Country. Aber Terranigma hat mich beeindruckt, weil ich nicht gedacht hätte, dass man auf so einer Nintendo-Konsole eine so reale und eine so brutal schonungslose Story erzählt bekommt. Es fängt ja so ganz typisch an, dass du erstmal ein Junge, der aus seinem Dorf ausbrechen möchte, der dann erstmal so 5 Türme bereisen muss. Und dann brichst du ja so als böser Bengel die Tür auf und auf einmal frierst du ja alle ein. Und dann hast du auf einmal das Dorf gefriest und der alte Weise sagt, na toll, was hast du gemacht? Du musst es jetzt wieder fixen. Und dann, ja, ich rette wieder alle und dann gehst du in die Welt nach oben. Und dann auf einmal merkst du ja, dass da viel mehr dahinter steckt. Du hast quasi in der gesamten Welt das ganze Leben eingefroren. Du musst nach und nach erstmal wieder den Wind erwecken, die Tiere, dann später die Menschen. Und die Geschichten, die von den einzelnen Figuren wie Mei Ling und so zwischendurch erzählt werden, da reden wir von verlorenen Eltern, wir reden von Depressionen, wir reden von Selbstmord und sowas. Also so ganz reale Geschichten und die gesamte Story ist eine Art Gesellschaftskritik. Das habe ich nicht erwartet tatsächlich damals in einem Super Nintendo-Spiel. Ja, ja. Das Gameplay ist eh geil, weil das ist endlich mal so Live-Action. Das ist kein rundenbasiert oder so ein ATB-Schrott wie bei Chrono Trigger. Secret of Mana, das war auch Live-Action, hatte ja große Probleme mit der KI noch. Also deshalb, Terranigma hat das deutlich mehr Spaß gemacht und hat mir deshalb so gut gefallen. Auch ein wunderschöner Soundtrack. Also Chrono Trigger ist absolute Champions League A+ oder S und Terranigma ist immer noch ein A+ Soundtrack. Wunderschön. Ja. Und deshalb hat mich das Spiel da sehr beeindruckt. Und natürlich die legendäre Szene mit der Ziege. Ist das dir ein Begriff?
Irgendwas klingelt da, aber bring mich nochmal drauf.
Es gibt eine Szene, da läufst du halt so durch die Tierwelt und wirst auf einmal von einem Gletscher überrascht. Und dann findest du dich in so einer Spalte unten wieder und bist in so einer Eishöhle gefangen. Und da ist ein Ziegenbock. Mhm. Also je nach Übersetzung, ich glaube bei uns ist es Ziege, Ziegenbock oder ein Widder. Und begrüßt dich und sagt, ja, hallo, hier bist du und ich bin auch hier. Und ja, wie geht's dir? Ja, kalt, alles gut. Und dann gehst du halt so einen Raum weiter und dann liegt da halt auf einmal eine tote Ziege. Und dann erfährst du, das ist der Ehemann von dem Ziegenbock, Steinbock hier. Und der ist leider tot. Und dann erstmal ganz traurige Musik, okay, wow. Und das ist natürlich jetzt tragisch. Und dann geht's irgendwann darum, dass ihr jetzt in dieser Eishöhle ja überleben müsst. Und dann geht's, ne, ihr müsst dann eng zusammenrücken, damit euch warm bleibt. Und am nächsten Tag gibt's dann jetzt Frühstück.
Oh oh.
Aha.
Oh oh.
Und dann sagt jetzt die Ziege, okay, wir müssen, es ist doch Natur, wir müssen es jetzt tun. Und dann wird thematisiert, dass ihr jetzt den Ehemann der Ziege essen müsst, um dort zu überleben. Und da habe ich auch nicht mit gerechnet als Kind, dass ich auf einmal mit sowas konfrontiert werde und mit so einer Entscheidung. Und ich wollte nicht, ne? Und tatsächlich, Ark lehnt dann halt auch ab. Im Deutschen ist es ein Widder, japanische Bergziege, ja. Ja, und dann später erreicht ihr noch einen anderen Raum und der Widder stößt halt so einen Raum auf, öffnet den und dann sieht er so, oh no, und dann siehst du halt so eine große Wand und du hast Clown dabei und kannst da rauskraxeln. Und dann musst du jetzt quasi diesen Widder, mit dem du jetzt da so eine Beziehung aufgebaut hast, musst du dann zum Sterben zurücklassen. Und auch das war so, wow, was macht das Spiel hier mit mir, ne? Mhm. Und ich wollte mich in dem Moment halt wirklich weigern und habe versucht, ich habe wirklich eine halbe Stunde versucht, einen anderen Weg zu finden, diesen Widder damit rauszubekommen, weil ich den dann nicht zurücklassen wollte. Und diese Szene hat mich nachhaltig immens geprägt und beschreibt so hart, wie crazy und schonungslos Terranigma damals Geschichten erzählt hat. Und das ist mit Chrono Trigger zusammen, aber Terranigma in seiner Ernsthaftigkeit auf dem Super Nintendo schon recht einzigartig.
Ja, ist krass. Also das wusste ich auch noch nicht, dass das so in diese Richtung geht. Was mir aber besonders in Gedächtnis geblieben ist damals Illusion of Time. Und
das andere Quintett-Game.
Inwiefern?
Achso, es gab die Quintett-Trilogie. Also Quintett hat damals drei Spiele gemacht. Soul Blazer, Terranigma und Illusion of Time. Das nennt sich so die Quintett-Trilogie.
Ja, also das ist halt für mich auch so ein Spiel, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ist wohl heutzutage, wenn ich den Kollegen Streamer Glauben schenken darf, manchmal ein bisschen schwierig zu spielen, weil du wohl teilweise nach irgendwelchen Wegen suchen musst, die du aber in der Welt gar nicht so richtig siehst. Also, ja,
das stimmt.
Aber so vom Stil her, von der Düsternis, mit den Zeitreisen und so weiter, ist mir das halt schon hart im Kopf geblieben. Dabei habe ich es gar nicht selbst gehabt, sondern ein Kumpel von mir, der hatte damals diese Big Boxes, die es ja für Super Nintendo gab, weil, und deswegen konnte er das Spiel auch lösen, da war halt eine Komplettlösung dabei für das Spiel. Und wer jetzt nicht weiß, was die Big Boxes für Super Nintendo sind, das sind so ausgewählte Spiele gewesen, wo die ganz oft japanischen Hersteller gedacht haben, oh, wir legen da lieber mal eine Komplettlösung direkt der Packung bei, weil das vielleicht sonst zu unverständlich ist für die europäische und auch amerikanische, weiß ich gar nicht, Spielerschaft. Deswegen hat man da eine Komplettlösung beigelegt und ich glaube auch, dass sie bei Illusion of Time ziemlich notwendig war.
Ja, also ich, witzigerweise, wer wissen will, was die Big Boxen sind, der guckt über meine rechte Schulter, da stehen vier. Da steht auch die Illusion of Time hinter und Ja, die war nötig. Illusion of Time, das ist auch die große Schwäche. Ich empfinde Illusion of Time als deutlich schwächeres Spiel als die anderen, vor allem Terranigma. Es ist trotzdem toll und ich habe es auch in toller Erinnerung. Aber mein Replay von dem Spiel war unfassbar anstrengend, ey. Aber der Soundtrack ist eine absolute Eins und hat aber auch, wie du schon sagtest, ganz viele unfassbar düstere Tracks. Und auch dieses Spiel ist, es ist hier nicht so sozialkritisch ernst, aber innerhalb der Geschichte, die erzählt wird mit Will und seinen Freunden, gibt das Spiel dir tatsächlich einige Nierenschläge. Da geht's auch, also auch die haben auch keine Angst, da auch mal jemanden sterben zu lassen und so. Also es ist schon hart, wie Quintet damals Ernsthaftigkeit in ihre Spiele gebracht hat. Illusion of Time hat dadurch eine echt, echt düstere Stimmung, aber ist spielerisch, finde ich, doch schon teilweise sehr, sehr anstrengend. Also auch teilweise bestehen Bosse einfach daraus, dass du mit so einer komischen Auto-Attack irgendwie einfach 50 Mal hitten musst und irgendwelche Muster exploiten musst. Da hat sich Terranigma doch schon wesentlich dynamisch angefühlt, auch wenn da auch die Drecksbosse bei waren, ne? Aber Illusion of Time fand ich das spielerisch schon sehr anstrengend.
Ja, es ist mir halt vor allem wegen dem Stil.
Ja, wunderschön, auch wunderschöner Grafikstil. Ich bin noch ein bisschen hübscher als Terranigma, finde ich tatsächlich. Wobei Terranigma von der Gestaltung her eins, aber ich fand Illusion of Time, habe ich mittlerweile als eins der schönsten Super Nintendo-Spiele in Erinnerung irgendwie, von der reinen Optik her.
Ja, weil es auch größere Sprites hatte. Also, da muss man dazu aber auch sagen, dass die Sprites damals so ganz oft bei diesen 2D-Spielen auf dem Super Nintendo und auch auf anderen Konsolen der Ära halt so das Designmerkmal war, was viele hervorheben wollten. Mhm. Weil durch die Super Nintendo-Technik konntest du halt dank der VPUs, also der Image-Prozessoren, die da extra noch angehangen waren, konntest halt super große Sprites darstellen. Und es gab natürlich auch Spiele, die einfach nur große Sprites hatten, und der Rest war halt Müll. Und technische Spiele, die damals rauskamen mit großen Sprites und so, weil es halt so das Haupt... Das ist so quasi die Open World der 90er, ne? Also die Sprites. Damals hast du gesagt, ja, wir, heute sagst du so, wir haben eine riesen Open World, größer als jedes andere Spiel. Das war ja auch eine ganze Zeit lang Trend. Und ja, bringt dir halt nur nichts, wenn der Rest des Spiels nichts taugst. Oder wenn du nichts mit der Open World machst. Und beim Super Nintendo waren es ganz oft die Sprites. Und du hast ja vorhin Battletoads angesprochen. Und ich finde, das Spiel ist heutzutage, wenn du es neu anfangen willst, sage ich gleich dazu, ziemlich schwierig.
Ja, das ist super schwer.
Erstmal hat es zwei Sachen. Erstmal riesen Sprites, also relativ wenig Übersicht. Also wenn du größere Sprites hattest, damals hatte man ja noch kein 16:9, sondern alles noch 4:3. Und wenn du so große Sprites hattest, hattest du meistens den Nachteil, dass der Rest so ein bisschen untergegangen ist, weil die Kamera meistens noch rangezoomt war. Und bei Battletoads habe ich auch ganz schnell festgestellt, das Spiel hat schon ganz schön Input-Delay. Also nicht unbedingt, weil es ein technisches Problem war, sondern weil die Animationen bei Battletoads teilweise schon sehr ausgeklügelt waren. Und bis da was passiert ist, daran musste ich mich erstmal gewöhnen. Und auch beim Turbotunnel oder so. Ich bin da irgendwann ausgeflippt. Also wirklich.
Ja, gebe ich dir.
Na? Und diese Sprites bei Illusion of Time, die waren aber meines Erachtens nach noch passend, weil es ja ein relativ langsames Spiel ist im
Vergleich
zu einem Battletoads oder ähnliches.
Das stimmt.
Und da hat es dann halt gut gepasst. Aber damals hat man auch schon die technische Finesse ausgenutzt. Die dann so ein Super Nintendo konnte, leider manchmal im falschen Kontext, wie zum Beispiel bei Bubsy.
Oh, Bubsy.
Wir kommen gleich noch auf schlechtere Spiele, aber Bubsy muss ich kurz erwähnen. Auch da hattest du einen riesen Bubsy-Sprite, aber der Rest der Welt, den hast du nicht eingesehen.
Du hast nichts gesehen. Nichts.
Genau, weil die Kamera
so. Du bist einfach nur in alles reingelaufen und alles hat dich gewone-shottet. Also Bubsy ist eines der schlechtesten Spiele, die ich je gespielt habe und noch nicht mal das schlechteste der Reihe.
Toll.
Was?
Ja, das ist noch nicht mal das Schlechteste der Reihe.
Also Bubsy 3D ist, würde ich fast sagen, es gibt absolute beschissen programmierte Low-Budget-Spiele, die richtig scheiße sind, ne? Aber im Verhältnis dazu, wie bekannt das Spiel ist und dass ein Entwicklerstudio dahinter saß, ist Bubsy 3D wahrscheinlich das schlechteste Spiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Und ich habe viel Schlechtes gespielt. Ich hatte mit E.T. Spaß. Und Bubsy würde ich mich durchquälen für den richtigen Betrag. Aber Bubsy 3D war so schlecht, dass die Leute mich angebettelt haben, aufzuhören, weil sie es selber nicht ertragen haben. Das musst du dir überlegen.
Das hatte ich aber auch schon ein paar Mal.
Und Bubsy 4D habe ich auf der Gamescom angespielt. Das ist auch richtig schlecht.
Aber das, also, kommen wir mal kurz auf diese Nostalgie-Spiele zu sprechen. Dass sie jetzt selbst schon Spiele nochmal neu machen, die damals schon scheiße waren, ist halt auch ein ganz neues Level, ne? Ja. Einfach nur, weil die Marke, weil jeder darüber spricht, das erinnert mich so ein bisschen an diesen Sony-Film, der nochmal in die Kinos gebracht wurden, weil sich ein Meme darum entwickelt hat. Und dann hat Sony noch mehr miese gemacht. Wie hieß der denn? Irgendein Superheldenfilm, irgendwas mit Vampir, ich weiß es nicht mehr, so schlecht war der. Und dass man Bubsy nochmal bringt, ist halt auch so eine, also ich weiß nicht, wie weit Nostalgie gehen kann, aber ich glaube, Morbius, vielen lieben Dank. Ich glaube, dass man es nicht übertreiben sollte. Aber keine Ahnung, vielleicht ist das ja wirklich so ein Cringe-Fest, dass man denkt, ja, die Streamer, die werden es eh spielen, weil sie ein schlechtes Spiel spielen wollen oder was weiß ich, oder ein durchschnittliches Spiel. Und dann bewusst schlecht gemacht, ja, ist halt die Frage, Tim. Wie war es denn?
Nee, Bubsy 4D war wirklich, also das muss absichtlich gewesen sein. Ich habe es gespielt, 10 Minuten hat es mir gereicht. Es war von der Steuerung, es war einfach, man, du hast gemerkt, das Spiel soll schlecht sein. Es ist einfach richtig schlecht. Das muss Absicht gewesen sein.
Okay. Eieieiei. Na gut, aber kommen wir erstmal nochmal auf ein paar schöne Spiele zu sprechen. Und ich mache jetzt hier mal so ein paar im Schnelldurchgang, weil es gab auch so richtig technische Wunder auf dem Super Nintendo für die damaligen technischen Verhältnisse.
Ja.
Zum Beispiel Doom hat man umgesetzt auf dem Super Nintendo. Ja, zwar nur mit 10 bis 15 Frames, aber das lief damals auf eigentlichen 1000 bis 2000 D-Mark PCs. Dann müssen wir natürlich ganz kurz, aber knackig, auch für mich immer noch eine schöne Technik-Demo, F-Zero ansprechen.
Über F-Zero sprechen, mit mir.
F-Zero könnten wir theoretisch nochmal einzeln machen.
Okay, dann bin ich
jetzt
ruhig.
Wir haben jetzt den zweiten Slot freigeräumt sozusagen im Monat, wo wir dann nochmal dediziert über Spielereien sprechen können.
Okay.
Aber F-Zero hat damals schon zum Anfang gezeigt, was das Super Nintendo konnte, dank des Mode 7. Man muss immer verstehen, es ist nicht wie heute, dass eine Grafikkarte eine GPU, also ein Grafikchip hatte, darauf laufen programmierbare Shader und da kannst du alles machen, was du willst mit dem Ding, sondern du hattest halt verschieden abgestufte Modi. Das Super Nintendo hatte halt Mode 0 bis Mode 7 oder sogar Mode 8 oder so. Und jeder Modus hat dann quasi was Eigenes dargestellt. Und Mode 7 hat es besonders gut beherrscht, Sachen zu skalieren. Also das heißt, du konntest über den Röhrenfernseher, über die Liniendarstellung, konntest du, weil ein Röhrenfernseher jede Linie immer nach und nach projiziert hat, konntest du in zum Beispiel eine Strecke, die eigentlich zweidimensional ist, in verschiedenen Größen darstellen in einem Bild. Also es kam dir so vor wie ein Bild. Und dadurch konntest du einen 3D-Effekt simulieren, obwohl es gar kein 3D ist. Das ist also total abgefahren. Aber man muss sich halt vorstellen, wenn ich zum Beispiel eine Straße auf einem Blatt Papier male und einen 3D-Effekt erzeugen will, dann ziehe ich ja die Linien nach hinten weg zueinander in eine Schräge sozusagen. Und dann wirkt diese Straße dreidimensional. Und genauso hat man es eigentlich bei Mode 7 gemacht. Und dadurch hat man direkt zum Start des Super Nintendo einen 3D-Racer rausgebracht. Und man muss sich das auch mal geben. Man hatte vorher das NES, da gab es vielleicht mal so angedeutetes 3D, wie zum Beispiel, wenn du 3D oder eine Tiefe darstellen wolltest, hattest du ja eher immer diese Vogelperspektive, zum Beispiel Snake, Rattle and Roll, ja, wo du dann so ein bisschen 3D simuliert hast, aber es war halt alles relativ statisch. Und dann kam auf einmal Super Nintendo mit Starttitel F-Zero auf den Markt. und später ja auch noch Pilot Wings, können wir gleich in dem Atemzug mit erwähnen, die beide den Mode 7 dafür genutzt haben, um eine Tiefe zu simulieren. Und das...
Bei Pilot Wings war das auch Mode 7?
Ja.
Okay.
Das ist auch Mode 7. Und das ist halt total erstaunlich. Du konntest mehrere Ebenen zwar darstellen, aber halt nur einen sehr begrenzten Umfang. Du konntest zum Beispiel nicht sagen, ich glaube, oh, lass mich jetzt lügen, aber bei Super Mario World zum Beispiel hattest du halt einen Mode für die statischen Elemente auf dem Bildschirm, also wie zum Beispiel Lebensanzeige oder die Itemanzeige und so weiter und so fort. Und dann noch eine andere Ebene für den Hintergrund und eine vordere Ebene und so weiter. Aber es konnte kein Mode 7 gleichzeitig dargestellt werden. Mode 7 war meist exklusiv. Zusammen mit einer anderen Ebene, die aber nur wenige Objekte darstellen konnte. So wurde zum Beispiel der Gleiter bei F-Zero in einem Modus dargestellt und dann kam der Mode 7 dazu, um die Strecke zu simulieren. Und genauso hat Pilot Wings funktioniert. Mhm. Ne? Und
ja, es sah schon gut aus. Ich konnte Pilot Wings nie so viel ab. Ich habe es aber auch damals nie gespielt, sondern später. Und ich habe gedacht, okay, ich spiele jetzt ein Spiel, in dem ich lande. Okay, spannend. So, dann bin ich gelandet und habe nie so richtig die Faszination verstanden. Aber das, wie gesagt, das mag auch daran liegen, dass ich es halt irgendwann später im Studium gespielt habe und nicht damals als Kind.
Ja, also das war... Also du konntest es schon als 3D verstehen und ich würde es auch heute noch als 3D verstehen, auch wenn die Technik dahinter eigentlich nur ein 2D-Bild nach hinten hin immer enger skaliert, sozusagen. Also das ist wirklich nur eine 2D-Map, die du da vor dir hast und es kommt dir aber vor wie 3D, also total abgefahren. Und das hat F-Zero halt sehr gut genutzt. Und ich fand es so krass damals, wie schnell man ein Spiel darstellen konnte auf einer neuen Konsole.
Ja, also aber, ja, selbst bei F-Zero X, also ich finde, beide Spiele haben, F-Zero X ist kein schönes Spiel, sind wir ganz ehrlich.
Nee,
und selbst
nee.
F-Zero so von der reinen Optik her, aber ich finde, beide Spiele haben auf ihrer Konsole das Geschwindigkeitsgefühl so unglaublich krass gut umgesetzt und deshalb liebe ich F-Zero immer noch. Davon mal abgesehen, dass F-Zero... Ja, komm, lassen wir es. Der Soundtrack. Okay, wenn du mir sagst, wir machen nochmal eine extra Folge, bin ich ruhig.
Ja, F-Zero, egal was wir ja haben, also die Leute, die den nachbearbeiteten Soundtrack hören, die haben jetzt auch schon wieder nochmal das Big Blue Theme gehört, weil das ist einfach.
Mein Favorite war tatsächlich aber immer Port Town. Musst du anmachen.
Port Town.
Port Town geht so ab, Mann. Das geht so richtig ab. Ich finde, Big Blue ist der Klassiker. Viele lieben Mute City. Und auch Silence, Firefield, Red Canyon, alles geile Tracks. Selbst das Sand Ocean. Deathwind ist ein bisschen lame. Da ist ja nur dieses wegen diesem Wind. Aber Port Town geht. Und Wildland ist auch richtig geil. Aber Port Town peitscht mich tatsächlich am meisten voran, weil die Strecke halt auch so schwer ist. Das ist die mit diesem Magnetschirm. Und Port Town 2 war dieser Riesenjump, über den du nur springen kannst, wenn du weißt wie. Also Port Town peitscht mich noch mehr voran als Big Blue tatsächlich.
Okay. Dann werde ich das hier mal offiziell einblenden. Also F-Zero, wie gesagt, eine Serie, die wir sicherlich mal einen extra Podcast gönnen werden, weil es gibt ja nicht nur den Super Nintendo-Teil, aber das war halt damals der Start. Ich will hier noch ein paar Namen in den Raum werfen, bevor wir jetzt sicherlich noch mal zu so ein paar selbstverständlichen Sachen kommen. Aber nehmen wir einfach mal zum Beispiel Lost Vikings.
Oh ja.
Ne? Also auch da... Ein Spiel von Blizzard Entertainment. Ich glaube, damals hießen sie schon Blizzard Entertainment, oder?
Ich glaube auch.
Ja. Lost Vikings, ein Spiel, wo ihr drei Wikinger spielt und dann zwischen den verschiedenen Fähigkeiten hin und her wechseln müsst mit richtig schöner Optik. Dann haben wir aber auch noch Mortal Kombat aber leider nicht die bessere Version auf Super Nintendo, weil die hatten wirklich einen Nachteil im Vergleich zum Mega Drive zum Beispiel. Denn die waren auf dem Super Nintendo komplett geschnitten. Also alles, was Mortal Kombat ausgemacht hat, die Fatalities, das Blut, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen derbe, es war halt auch noch ein gutes Kampfspiel, aber ja, sagen wir es einfach so, wie es ist, hat man auf dem Super Nintendo abgezogen. So, und dann haben wir aber auch noch Sachen wie zum Beispiel die Castlevania-Reihe.
Oh, Super Castlevania, so ein geiles Spiel, Mann. Das ist hübsch und diese Mucke und oh, es ist endlich fair. Castlevania auf dem NES war eine Katastrophe mit dem Knockback und der Schwierigkeit. Hier kannst du endlich viel besser springen. Die Bosse sind teilweise sogar witzig. Also das ist ein Spiel, was du echt gut auch tatsächlich durchschaffen kannst. Und ich liebe Super Castlevania. War mein Einstieg in die Castlevania-Reihe und ein absolutes Kindheitsding. Das habe ich leider nicht in der Sammlung.
Ja, das ist wirklich so ein Ding. Bin ich nie großartig rangekommen. Aber ich habe mir jetzt die Castlevania Collection im E-Shop für ein paar Euro geholt. Die gibt es teilweise für 6 Euro. Und da sind auch wieder die Super Nintendo-Teile mit dabei und auch die Mega Drive-Teile. Also diese Konami Collections, die kann ich wirklich nur empfehlen. Solltet ihr euch holen, egal ob Contra beziehungsweise Probotector oder aber auch Castlevania.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe in letzter Zeit auch durch meine Community sehr viele Castlevania-Titel nachgeholt und ich entdecke dabei so unfassbar gute Spiele. Kann ich alle wirklich sehr empfehlen.
Ja, also sollte man auf jeden Fall sich mal reinziehen. Ja, wie du es ja schon am Anfang des Podcasts angedeutet hast, man kann ja eigentlich gar nicht aufhören mit den Spielen.
Also ich kriege jetzt schon eine Krise. Wenn du schon sagst, dass man noch die oder die kurz erwähnen müsste, es ist crazy und ich habe da bestimmt noch Spiele, über die ich im Herzen eigentlich gerne noch länger sprechen würde. Aber ja, ich weiß nicht, wo macht man da einen Schnitt? So viele Spiele bedeuten mir noch so unfassbar viel. Ich habe sie so viel in meinem Leben gespielt, aber man könnte halt nochmal so Spiele machen, die keiner kennt. So Kongo's Caper war ein absolutes Kindheitsspiel. Lemmings habe ich auf dem Super Nintendo gespielt. Rock'n'Roll Racing, dann habe ich Super Punch-Out für mich entdecken dürfen mittlerweile. Die Addams Family war ein super Jump'n'Run. Seven Saga, die Final Fantasy, die alten, die ja durch die Namensgebung ganz weird sind, sind fantastische Rollenspiele. Final Fantasy 6, vielleicht eins der besten. Selbst das NBA Jam habe ich gespielt. Ich habe das Tennis-Game geliebt. Super Soccer habe ich rauf und runter gespielt. Dann das andere Battletoads-Spiel, Batman Returns, habe ich super gerne gespielt. Super Bomberman, absoluter Multiplayer-Klassiker. Dann haben wir so viele tolle Disney-Games. Aladdin ist eines der besten, schönsten Super Nintendo-Spiele. Wunderschönes Jump'n'Run. Wir haben da Animaniacs, wir haben Asterix und Obelix, was absolut komplett dumm und verschwer ist, aber es sieht optisch cool aus. Die Schlümpfe sind ein tolles Jump'n'Run, genau wie die Animaniacs oder das Pinocchio-Spiel. Dann Tiny Toons Adventures, Buster Bus Sleuths und tolle andere Tiny Toons Spiele. Donkey Kong Country 3 hatten wir kurz erwähnt, genau. Street Fighter, hab ich das geliebt. Street Fighter 2 und vor allem Street Fighter 2 Turbo, dieser geile Soundtrack. Dann gab es Super Street Fighter 2 mit 4 neuen Kämpfern. Dann gab es noch Street Fighter Alpha es gab so viele Street Fighter Spiele auf dem Super Nintendo. Kirby's Dream Curse, Kirby's Dream Land 3. Dann haben wir hier Joe and Mac und Super Adventure Island, auch ein witziges Jump'n'Run. Daffy Duck war noch super, super cool. Actraiser, was ja auch ein super interessantes Spiel war, wo du Gott spielst, wo du die Bevölkerung irgendwie füttern musst. Dann aber gleichermaßen hast du diese Side-Scrolling-Passagen mittendrin. Fatal Fury. Dann, wie heißt das andere, wo man von links nach rechts läuft und sich prügelt, auch sehr, sehr bekannt. Gab es ja auch eine tolle Super Nintendo-Variante. Dann haben wir noch gar nicht über die Mega Man-Spiele gesprochen. Oh mein Gott, Mega Man X. ist das ein geiles Spiel mit diesem fetten Soundtrack. Vor allem sind sie alle geil. Mega Man X 1, 2, 3 gehen alle komplett durch die Decke. Mega Man 7 bin ich gerade dabei nachzuholen, macht auch Spaß. Dann ist ja gerade Mario Paint jetzt auf die Switch gekommen. Das war ja damals richtig wow. Weil damals war PC noch nicht überall. Nicht jeder hat einen PC zu Hause und viele der alten PC-Geräte waren damals Tastatur und Joystick. Das heißt, Mario Paint war für mich und viele andere das allererste Mal eine Maus auf so einem grauen Plastik Unterlage und dann diese Maus mit diesem Ball. Und das ist cool mit diesem Fliegenklatschenspiel. Und die Kinder haben da tatsächlich auch gerade voll Spaß dran. Wo man halt, oder auch das Power Ranger-Spiel ist großartig. Wild Guns, ein ganz tolles Spiel, wo man so von hinten in die Perspektive nach hinten schießt mit einem geilen Soundtrack dazu. Sparks, da wurde hier auch eine Super Nintendo-Version rausgebracht. Super Mario All-Stars, wo ja die alten NES-Mario-Titel noch einmal in einem wunderschönen, ist vielleicht eines der besten Remakes aller Zeiten. Ist einfach ein fantastisches Spiel. Die Lost Levels und Mario Brothers ist mit dabei. Oh, Super Gods and Ghosts habe ich erwähnt. Super Mario Kart haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es gab das Super Mario RPG. Dann haben wir mit Super Metroid, einen der Begründer und für vieles eines der besten Super Nintendo-Spiele mit dieser wunderschönen Musik. Teilweise sehr schwierig in seiner Wegfindung, lag aber vielleicht auch teilweise an mir. Aber Super Metroid darf natürlich auch hier nicht untergehen. Dann haben wir das Star Wars-Spiel. Dann haben wir das Timon und Pumba Jungle Game. Das war witzig. Wir haben Throttlers, Parodius, X-Men, so viele Spiele, die alle gut sind in ihrer Qualität. Dann die Simpsons-Spiele, Donald und Maui Mallard, gewisse Wrestling-Spiele, die früher bestimmt die Leute ja auch sehr, sehr gerne gespielt haben. Und so weiter und so fort. Ich glaube, jetzt habe ich für mich nochmal so einen groben Abriss gemacht. Hab Mickey Mania natürlich vergessen und The Magical Quest, das habe ich auch super gerne gespielt, das Mickey-Maus-Spiel. Indiana Jones gab es auch noch. Ich mochte nie International Superstar Soccer. Wie war das bei dir?
Was?
Ja, das hatte so eine komische Perspektive. Ich fand, die Sprites waren so groß und du hast nichts um dich herum gesehen. Das heißt, du bist einfach nur chaotisch hin und her gelaufen, bevor du irgendeinen anderen Spieler gesehen hast, der schon direkt in dir stand. Oh, ja. Demon's Crest habe ich noch gar nicht erwähnt. Ein ganz, ganz tolles RPG aus der Gargoyles Quest-Reihe. Breath of Fire gab es ja auch noch. Oh.
Ja,
Earthbound, wir haben noch gar nicht Earthbound erwähnt.
Genau. Aber wir kommen gleich noch mal zu ein paar Spielen, die durchaus bekannt sind, aber halt nicht so erfolgreich, wie man sich das am Ende dachte. Aber da gibt es halt, Mega Man Force Legacy Collection wurde in der japanischen Nintendo Direct für 2026 angekündigt. Cool. Gut, dass wir das wieder nicht gesehen haben. aber gut, es sind wirklich auch so viele Marken entstanden auf dem Super Nintendo.
Ja.
Die bis heute sich durchziehen, ne? Also wir haben vorhin schon mal ganz kurz Super Ghosts and Ghosts angesprochen. Ne? Ich meine, das ist ja der Nachfolger von
Ghosts and Goblins?
Ghosts and Goblins, genau. So ein bisschen wie Dark Souls der Nachfolger von Demon's Souls ist. Aber das sind wirklich Spiele. Super Ghosts and Ghosts habe ich tatsächlich damals gespielt, auch wenn es sauschwer war. Und ich habe es immer und immer wieder probiert. Ich habe es nie ganz durchgeschafft. Und dann hat man mir irgendwann gesagt, ja, wenn du in das vorletzte Level kommst und das durchgespielt hast, geh das Spiel nochmal von vorne los. Und dann habe ich es beiseite gelegt. Ich hatte Lust mehr.
Ja, das letzte Level. Also du musst das Spiel einmal durchspielen, dann musst du das Spiel noch einmal durchspielen und musst dann aber zum Endboss mit einer bestimmten Waffe kommen. Das Problem ist, die Waffe ist scheiße. Und aber du musst diese Waffe beim Endboss dabei haben, damit du zum letzten Endboss kommst. Der ist gar nicht so schwer, aber es ist schwer, mit dieser Dreckswaffe zum Endboss zu kommen, weil du kannst sie theoretisch kurz vorm Endboss erst aufsammeln. Aber es ist nicht garantiert, dass du diese Waffe dann auch bekommen wirst. Das heißt, normalerweise nimmst du diese blöde Waffe irgendwann ab Welt 4 oder 5 mit, damit du sie auch sicher hast am Ende und musst dann damit durchspielen. Aber die Waffe ist halt leider echt schlecht. Das macht das Ganze halt nochmal richtig, richtig schwer. Ja, du musst es quasi zweimal durchspielen, ja. Weil im ersten Durchlauf droppt die Waffe nicht. Du musst es wirklich einmal durchspielen und ab dann droppt sie erst.
So kann man natürlich auch Spielzeit strecken, ne? Also heutzutage würde man sich darüber beschweren. Aber wie gesagt, damals waren es halt andere Zeiten. Man hat einfach die Spiele gespielt, weil sie da waren und nicht, weil man irgendwie keine Ahnung, noch 100 andere Spiele daneben anliegen hatte. Ne?
Ja.
Jurassic Park, auch so ein Spiel, war nicht besonders gut, aber habe ich sehr gerne gespielt. Einfach, weil ich Jurassic Park-Fan war. Ne? Ja. Also es gab auch schon so die ersten Filmumsetzungen und so weiter und so fort.
Stimmt, und wenn man exotischer werden will, kann man auch aus Japan, da gab es sogar so Tales of Phantasia und es gab auch die ersten Fire Emblem-Spiele auf dem Super Nintendo in Japan. Also wenn man da exotischer werden will, kann man auch da die Anfänge von richtig tollen Reihen einmal so mitbekommen. Ja, es ist crazy, der Super Nintendo, ich habe damals mal aus Spaß mal so eine Idee rausgeschickt. Welche Konsole würdet ihr aus der Geschichte der Historie der Spiele löschen, aber dann werden auch alle Spielereien, die auf der Konsole entstanden sind, mitgelöscht. Und der Super Nintendo war tatsächlich auf Platz 2 von den Konsolen, die du auf gar keinen Fall löschen darfst. Platz 1 ist natürlich der NES. Da ist eigentlich alles entstanden. Aber der Super Nintendo war dicht dahinter. Da ist so viel Shit entstanden auf dem Super Nintendo. Den darfst du niemals löschen.
Ja, es ist wirklich eine legendäre Konsole, wenn es darum geht, Spiele rauszubringen. Und das in Anführungszeichen natürlich, obwohl sie sich weniger verkauft hat als ein NES.
Ja.
Und das darf man immer nicht vergessen. Das wundert mich jedes Mal. Ich kann das bis heute nicht glauben. Ich glaube, das ist irgendein Zählfehler oder so.
Ja, aber der NES, ich glaube aus der heutigen Zeit, achso, by the way, oh Gott, ich habe noch so viel, man, Harvest Moon gab es damals ja auch noch, ne?
Ja.
Oh, Pop and Twindy, ach man, es fällt mir immer mehr, noch mehr, als auch Secret of Evermore haben wir noch, Secret of Mana haben wir kurz erwähnt, aber, der NES war damals ein absolutes, das war ein Ding seiner Zeit. Ich glaube, gerade wir hier bei uns haben das gar nicht so doll mitbekommen, aber der NES war damals vor allem in den USA drüben ein absolutes, wie nennt sich das, ein Popkulturphänomen. Da sind, also für gerade für Mario Brothers 3, da wurden Kampagnen geschürt, die kannst du dir heute nur noch so vorstellen, als wenn jede dritte Werbung auf dem Super Bowl damals Mario Brothers gewesen wäre. Das Spiel hatte einen globalen Hype im Verhältnis zu der generellen Bekanntheit von Videospielen, den du heutzutage nur mit Fortnite oder Minecraft gleichsetzen könntest. Also, was ich damit meine ist, Videospiele waren ja damals in unserer Kultur noch lange nicht so angesehen wie in der heutigen Zeit. Also bei weitem ja noch nicht. Das war ja eigentlich mehr so ein Spielkram und eine Nische. Und wenn man das im Verhältnis sieht, was Mario Brothers 3 damals für einen globalen Hype ausgelöst hat, ist es Wahnsinn, was damals abging. Der NES war einfach da, der hat die Videospielindustrie im Alleingang gerettet. Ne? Und der Super Nintendo kam dann als Nachfolger und da war einfach eine andere Zeit und eine andere Bereitschaft, noch viel Geld für Spiele auszugeben. Ne?
Ja, und man hat vor allem auch Spiele gespielt, die man einfach bekommen hat.
Ja.
Ne? Damals hat man ein Spiel eingelegt. Ich erinnere mich dann noch an Terminator 2 auf dem NES tatsächlich. Das ist so meine Anekdote dazu. Kein gutes Spiel. Schlechte Hitboxen, Grafik war jetzt auch nicht besonders und so. Man hatte ein paar nette Ideen, aber das Spiel an sich war halt nicht wirklich gut. Und trotzdem war es ewig gespielt, aber ich glaube auch später mal gehört zu haben, dass es nur über Zufälle dann irgendwann mal durchspielbar war oder so. Aber lass mich da lügen. Es gab aber natürlich auch, wir reden ja die ganze Zeit von erfolgreichen Spielen und wie schön die Kindheit war und dieses, ist das nicht richtig schlecht? Ja, das war richtig schlecht. Und von Spielen, die uns begeistert haben. Aber es gab natürlich genauso wie auf jeder anderen Konsole, die erfolgreich war. Ich sag nur PlayStation, die immer geworben hat mit über 1000 Spielern. Ja,
ja, klar. Viel Schrott.
Auch viel Schrott. Und ich möchte jetzt hier einfach mal ein paar Namen in den Raum schmeißen. Rise of the Robots.
Kenne ich.
Ja. Ich mache nur eine kurze Story dazu. Im Grunde genommen hat man sich gedacht, hey, das, was sie mit Donkey Kong und guter Grafik können, das können wir auch. Wir machen ein Kampfspiel daraus. Und Rise of the Robots hatte im Grunde genommen Grafik, die auf Screenshots immer richtig geil aussah. Also das war so ein Spiel, wo du sagtest, das willst du haben.
Ja.
Damit zeigst du deinen Leuten, was dein Super Nintendo und viele andere Konsolen, das Spiel wurde auch auf viele andere Konsolen geportet, so kann. Und dann habe ich mir das Spiel, ich glaube, ein Kumpel von mir hat sich das gekauft damals. Es war so eine Scheiße. Es war unfassbar. Also die Figuren hatten irgendwie 2 Animationen. Und dann hast du halt Roboter gegeneinander antreten lassen, die überhaupt keinen Charakter hatten. Teilweise sah das aus wie so ein riesen Bautransporter mit Kreissägen als Arm und sowas. Also ich denke so, alter Falter, dann gab es noch irgendwie so einen schälernen Gorilla und was ein Müll. Und die Hitboxen waren nicht gut. Also, nee. Wo wir gerade Street Fighter genannt haben, wo die Hitboxen ja perfekt waren.
Ja.
Das war der reinste Müll.
Ja, also, wir haben es auch mal gestreamt. Das ist unfassbar schlecht.
Ja, genau. Dann haben wir noch Check Fu.
Ja, legendär schlecht. Haben wir auch mal gestreamt.
Dann habe ich aber auch noch andere Namen. Zum Beispiel Doomsday Warrior. Sagt mir gar nichts.
Das kenne ich nicht.
Dann Street Combat. Wow.
Mhm.
Eine Abklatsch von Street Fighter vielleicht. Dann haben wir hier Brutal Paws of Fury. Also sehr viele Kampfspiele offensichtlich.
Ja.
Und dann gab es aber auch Lizenzgurken. Damals schon. Darunter sind zum Beispiel The Wizard of Oz.
Mhm.
Dann haben wir Wayne's World. Dann haben wir Cool World. Dann haben wir Home Alone und Home Alone 2, also Kevin allein zu Hause.
Ja, ja. Kennt man vom Angry Video Game Nerd.
Genau, und die hatten ja nichts mit dem Spiel zu tun. Mit dem Film zu tun an sich. Dann haben wir The Itzy and Scratchy Game. Also auch von Simpsons gab es Müll-Games.
Ja. Krusty's Funhouse, an sich auch kein gutes Spiel, aber ich habe super gern gespielt, ja.
Genau, das war halt der Unterschied zu heute, ne?
Ja.
Dann wird mir hier ein Spiel gezeigt namens Toys. Was das auch immer ist, ich will es mir gar nicht vorstellen. Und Dragon the Bruce Lee Story, auch ein mega mülliges Spiel. Was Jack Fu Remake ging aber und war mal kurz kostenlos. Okay, gut. Aber wir reden jetzt vom Original auf jeden Fall. Dann haben wir aber auch noch viele Racing-Spiele.
Viele Racing-Spiele.
Ja, genau. Kawasaki Caribbean Challenge.
Oh, ja.
Also, es kam auch so viel Müll, den man auch heute gar nicht mehr kennt, ne?
Nee.
Da gibt es zum Beispiel Super Godzilla. War auch nicht so der Hammer. Bubsy und Bubsy 2 hatten wir schon erwähnt.
Ja.
Es ist King Arthur and the Knights of Justice. Toy Story gab es auch, ja, aber war das Müll? Also, das weiß ich jetzt nicht. Oder zum Beispiel unlizenzierte Spiele.
Ja, Bible Games und so.
Ja, genau, Super Noah's Ark 3D, was im Grunde genommen nur ein umgeskinntes Wolfenstein 3D war. Wobei Wolfenstein 3D an sich ja richtig gut war. Die unlizenzierten Titel hatten auch nochmal eine Besonderheit. Die hatten keine offiziellen Module vom Super Nintendo, sondern die wurden selbst hergestellt, weil die Leute einfach gesagt haben, die sehen das gar nicht ein, Nintendo dafür so viel Geld in den Rachen zu schmeißen, wenn sie da 50.000 Module verkaufen wollen. Wobei man aber auch sagen muss, dass sie wahrscheinlich wussten, dass von Super Noah's Ark 3D wahrscheinlich nicht so wirklich viele verkauft werden. Vielleicht weise Voraussicht, man weiß es ja nicht so richtig. Aber es gab auch zum Beispiel Spiele, wo man dachte, das muss doch ein Erfolg gewesen sein. Also ein Riesenerfolg. Und da gehört zum Beispiel in der Liste tatsächlich auch Earthbound.
Ja, Earthbound, also Mother hat ja aber auch eine schwierige Geschichte, das muss man dazu sagen. Earthbound, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kam ja super spät raus, war das nicht so? Es kam super spät auf dem Super Nintendo raus und generell Mother wurde ja auch eine ganze Zeit lang nur in Japan veröffentlicht. Earthbound war ja dann der erste internationale Release, dass der dann auch übersetzt wurde. Und Earthbound hatte eine riesige Kampagne, hatte auch Werbung, hatte einen Spieleberater, hatte die Big Box. Und Earthbound hat komplett getankt und niemand hat sich für Earthbound interessiert. Das Problem ist, dass Earthbound einen Weg gewählt hat, der aus der heutigen Sicht absolut Kult ist. Und Earthbound hat mittlerweile super, super viele Fans, weil es eben etwas komplett anders macht als die meisten anderen RPGs. Aber es war zu der damaligen Zeit einfach nicht gefragt. Earthbound hat ein RPG gemacht, was einen richtigen Jungen darstellt. Ness war ein Junge, den kennt man ja aus Smash Brothers, und spielt in der realen Welt. So, das heißt, die Charaktere, die du triffst, sind ein fieser Mobber aus der Schule, die Lehrerin, halt irgendwelche wilden Bären, also so bescheuerte wilde Waschmaschinen. Also so einfach, es ist reale Welt, aber komplett absurd. Und Earthbound ist aus der heutigen Sicht eine absolute Comedy-Goldmine und hat ein ganz einzigartiges Kampfsystem, Progression-System, supergeile Dialoge, einen wunderschönen Soundtrack. Und viel mehr Leute entdecken heutzutage die Qualitäten von Earthbound. Aber in der damaligen Zeit stand es einfach zwischen Terranigma, Secret of Mana, Secret of Evermore den Final Fantasy Games und so vielen anderen Spielen, die einfach den Geist ihrer Zeit inne hatten. Das war das, was die Leute damals hauptsächlich spielen wollten. Und Earthbound hat deshalb überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen und ist komplett untergegangen, was sehr schade ist.
Ja, es ist mal ein ganz anderer Ansatz gewesen, ne? Und man kann es ja jetzt mittlerweile auf der Nintendo Switch spielen. Aber was war der Grund, warum Earthbound damals nicht in Europa erschienen ist? Ich glaube, es waren tatsächlich dann auch noch die Verkaufszahlen.
Also
ich glaube, das war einer der Gründe auf jeden Fall.
Es war damals ja eh eine relativ wilde Zeit, was die ganzen RPGs angeht. Ich meine, das schlägt tatsächlich eine relativ witzige Kurve zu dem letzten Spiel, über das ich heute sprechen möchte. Man muss dazu sagen, damals war das Vertrauen, dass RPGs im Westen überhaupt Fuß fassen, nicht unbedingt das Größte. Es gibt da eine lange Geschichte zu, dass damals Square Enix und viele andere Publisher, da gab es Spiele in Japan wie Dragon Quest, das war ja ein riesiges Ding. Dragon Warrior, Dragon Quest, diese ganzen RPGs, die haben in Japan ja teilweise, da wurde ja irgendwann Verbote ausgesprochen, dass Dragon Quest nicht mehr in der Woche veröffentlicht werden darf, damit die Leute nicht krank machen und so. Also ein ganz anderer Hype, den wir auf Pokémon-Level kennen. Das war crazy.
Ja, ja.
Und damals war es so, dass RPGs einen riesigen Aufwand hatten, was die Übersetzung angeht und die Lokalisierung. Und da war sehr viel Kosten und sehr viel Aufwand hinter vermunden. Und die Studios hatten nicht unbedingt immer das Vertrauen, dass diese JRPGs halt in der westlichen Welt wirklich gewollt sind, dass sie überhaupt Fuß fassen. Und dann kam diese wilde Geschichte mit Mystic Quest. So, Mystic Quest Legend ist definitiv eines der schlechtesten Spiele auf dem Super Nintendo und eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und dieses Spiel wurde ja damals extra released für die dummen westlichen Leute. So, das war eine absolut beschissene, dumme Story, ne? So richtig schlecht. Ja. So, hey, Tristan, wer bist du? Ja, ich komme mit in den Dungeon, okay, cool. So, oh, ich bin mir schlecht, lass ein Wundermittel holen. Und ja, okay, ich komme mit, bam, und wieder weg. Also, richtig dumme Story. Grafisch ist es, sieht wirklich nicht gut aus. Es hat ein ganz, ganz dummes Progression-System. Du levelst nur über Battlefields. Wenn du stirbst, kannst du den Kampf sofort neu beginnen. Es hat zwar einen richtig geilen Soundtrack, also nicht nur die Battle-Themes, sondern gerne eine wunderschöne Musik und eines der besten Battle-Themes ever. Aber ich habe gerade dieses Simple geliebt. Also gerade das ist der Reiz des Spiels. Aber an sich ist das Spiel nicht gut. Ich empfehle euch wirklich, wenn nur einen losen Blick drauf zu werfen. Das Spiel ist irgendwie lächerlich dumm, aber gerade deshalb vielleicht witzig. Und dieses Spiel wurde damals extra released als Mystic Quest Legend bei uns in Europa und als Final Fantasy Mystic Quest, also als Final Fantasy USA. Um halt zu sagen, okay, ihr in den USA, ihr bekommt jetzt dieses RPG für Dumme. Und das Spiel hat sich nicht gut verkauft. Und das hat dann quasi als Feedback gegeben, dass die westliche Welt vielleicht doch bereit ist für die guten RPGs. Und dann wurde sich getraut, dass Secret of Evermore als erstes Spiel in den USA wirklich entwickelt wurde, dass Secret of Mana lokalisiert wurde in den USA und dann begann die Erfolgsgeschichte der RPGs. Und Earthbound ist gerade in dieser ganzen Zeit halt untergegangen und hat bei weitem nicht die Verkäufe erzielt, wie damals gehofft wurde. Faye sagt gerade, es ist nicht unbedingt getankt, aber wenn man vergleicht, was Earthbound für einen Hype bekommen hat, also es ist so, als wenn du die größte Werbekampagne ever schaltest und dann verkauft sich das Spiel nur ungefähr so gut wie all die anderen so. Das Spiel hat sich okay verkauft, aber nicht für den Aufwand, der dahinter stand und für was eigentlich mit diesem Spiel erreicht werden wollte. Und das war halt, es hat eine ganz, ganz wilde Zeit für RPGs damals auf dem Super Nintendo. Final Fantasy VII hat dann ja eh komplett alles verändert.
Ja, 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 ja. Final Fantasy VII ist ja sowieso ein riesiger Arschaufriss, weil ursprünglich war ja mal ein Final Fantasy fürs N64 geplant, gab es ja auch schon so die ersten Beta-Einblicke in irgendwelche Vorstellungstrailern. Und dann hat Nintendo ja schlauerweise gesagt, naja, CDs machen wir nicht.
Ja.
Und dann hat sich Square Enix gesagt, ja gut, dann geht's halt zur PlayStation, ne? Aber dadurch haben wir halt ein legendäres Spiel bekommen, was wir vielleicht so nie hätten bekommen. Aber wer weiß. Jedenfalls haben wir aber auch noch so ein paar andere Titel auf der Liste, die so ein bisschen eigenartig sind, wo ich wirklich erstaunt habe. Zum Beispiel Harvest Moon.
Ja, Harvest Moon.
Der erste Teil hat sich gerade mal in der ersten Woche 20.000 Mal verkauft.
Mhm.
Und hat sich dann irgendwie auf 100.000 Stück in Japan hochgekämpft.
Ich wusste gar nicht, dass das so ein Flop war.
Das ist echt krass. Also die Marke hat sich dann halt wirklich weiterentwickelt. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das wirklich so wenig ist.
Mhm.
Also gerade weil Harvest Moon ja eigentlich auch bekannt ist heutzutage.
Ah, das kam erst 98. Okay, dann ist natürlich klar, da war die N64 ja schon da, wa?
Ja, Nintendo 64 kam 1996, ne?
Ja.
Also, wir haben hier der Release in Japan, 9. August 1996. Also, wir sind hier direkt, also in der EU wurde es erst 98 veröffentlicht, ne? Wir gehen jetzt erstmal nur von den japanischen Verkaufszahlen aus und da war es halt, dann hat sich dann irgendwie hochgekämpft auf die 100.000, aber ist klar. Und allzu gute Bewertungen hat es damals auch noch nicht. Also, es gibt so, der Schnitt spricht so von 73%, aber es gibt natürlich auch noch andere Magazine, die eine 8 von 10 gegeben haben, mal eine 7 von 10 oder mal eine 9 von 10, je nachdem, welches Magazin du da fragst. Aber das ist halt schon krass, wie manchmal diese Wahrnehmung auch beeinflusst wird, einfach durch große Namen. Ne? Oder Mega Man X3 zum Beispiel war aber eher so ein Problem wegen der limitierten Produktion.
Ja, deshalb ist das Spiel auch so wertvoll. Also Mega Man X3 ist ja der heilige Gral. Ja, das ist eine Zeit lang hatte ich mal gedacht, ich hätte es. Dann haben wir irgendwann herausgefunden, das ist eine Repro. Aber ich habe zum Glück nicht viel bezahlt dafür. Eine Zeit, als ich mich noch nicht so auskannte. Da irgendwann, ich hatte die so da und dann habe ich irgendwann so haben wir mal so drüber gesprochen und dann habe ich irgendwann so gemerkt, warte mal, dieses Siegel da leuchtet gar nicht golden. Ich glaube, das ist nicht original.
Uppala, verdammt. Ja, es gibt aber auch so sage ich mal so, ja, halbe Flops würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist schon schwierig, zum Beispiel Super Metroid.
Ist das Wichtige, Metroid hat witzigerweise mit keinem Spiel wirklich gute Verkäufe erzielt. Und Super Metroid, also Super Metroid hat wirklich gar nicht so die dicken Verkäufe, wie man denken würde. Vor allem das Spiel ist in vielen Rankings, manchmal sogar auf Platz 1 der besten Super Nintendo Spiele. Und wie viel hat's? Noch nicht mal eine Million, ne?
Doch, 1,42 Millionen.
1,4, okay, ja, schon gut.
Mhm, genau. Und ja, also da ist halt so ein Punkt, da könnte man jetzt sagen, hey, damals war eine andere Zeit und so, da kaufen so viele Leute noch nicht die Spiele, ne? Aber ich sag's mal so, es gab natürlich auch schon damals Multimillionen-Seller, wie zum Beispiel Super Mario World und so. Also so richtig.
Na gut, aber das lag auch teilweise der Konsole bei, ne? Das spielt ja immer so ein bisschen mit rein. Das ist ja wie mit Wii Play und Wii Sports. Deshalb aber ist das übrigens super, super, super wertvoll. Ne? Wenn ihr Super Mario World habt in OVP, das ist mehr wert, als ihr denkt, weil das Spiel wurde, wie gesagt, sehr oft mit der Konsole vertrieben.
Ja, ja, ja. Also insgesamt 20,61 Millionen Einheiten.
Okay.
Und damit ist es das meistverkaufte SNES-Spiel.
Ja. Ne?
Also ihr seht das schon. Und in den USA und Europa davon 17,7. Also es ist schon. In Japan 3,54 Millionen. Also ich finde, gerade wenn man so die alten Konsolen betrachtet, sich das nochmal vors Auge zu holen, ist denn manchmal doch die eine oder andere Überraschung dabei. Mhm. Weil man denkt ja immer so, Super Nintendo ist unangreifbar. Aber es gibt denn tatsächlich auch wirklich den einen oder anderen Flop. Selbst wenn man jetzt mal so die Verkaufszahlen von anderen Spielen sieht. Nehmen wir jetzt einfach mal F-Zero zum Beispiel, was ja auch ein Nintendo-Titel ist, der damals die technische Überlegenheit zum Mega Drive darstellen sollte, weil Sega hat ja schon 2 Jahre Werbung mit Sonic gemacht und wie schnell das Mega Drive ist und so weiter und so fort. Und deswegen ist ja F-Zero damals nur entstanden. Weil Nintendo wollte halt damals einen Titel bringen, der zeigen konnte, hey, wir können mit dem Mega Drive auch super mithalten. Aber man muss auch dazu sagen, dass das Super Nintendo ja wirklich wesentlich schwächeren Prozessor hatte als das Mega Drive. Also das Mega Drive hatte einen super aktuellen Prozessor, den Motorola 68000, der auch in einem Mac verbaut wurde oder so. Oder im Neo Geo. Ne? Und da konnte das Super Nintendo nicht mithalten. Und deswegen gab es F-Zero nur.
Mhm.
Und trotzdem für Nintendo-Verhältnisse schon damals mit 2,85 Millionen verkauften Einheiten, sag ich mal, ist natürlich geil. Und aber auf der anderen Seite ist das natürlich wieder eine Sache, die man im Nintendo-Kontext beibehalten muss.
Interessant. Also F-Zero war ja leider auch nie so der große Big-Seller. Deshalb, ich habe immer gesagt, ich liebe F-Zero. Ich verstehe aber, warum Nintendo die Reihe hat fallen lassen, so leid es mir tut.
Ja, es ist halt leider so, ne? Aber eine schöne Collection oder so.
Ja.
Könnte ich mir noch vorstellen.
Ja, das auf jeden Fall. Oder ein Remake. Geben Sie es ab. Remake irgendjemand so, go, ich hätte voll Bock drauf. So wie F-Zero 99, halt nur noch ein bisschen schöner, ein bisschen. Ach ja, Mann.
Aber mittlerweile, sagen wir mal, bringen sie ja 3 Collections, jede dann für 70 Euro.
Ich zahle auch 70 für F-Zero, ist mir doch scheißegal, aber nicht für Mario Galaxy schon wieder. Aber okay, da wollen wir jetzt heute gar nicht drauf gehen. Ja, aber,
das ist ein anderes Thema. Das ist,
Ach, was gab's noch? Es gab noch X-Men, gab noch, hab ich schon wieder vergessen, das eine Spiel. Das Beat'em Up, was auf dem NES noch ganz bekannt war. Oh, nicht Final Fight und Double Dragon. Double Dragon war auch noch ganz cool. Dann dieses dumme Earthworm Jim. Ach ja, es gab schon tolle Spiele.
Ja,
ich glaube, ich wäre so, ach Gott, König der Löwen, das war auch so schlecht. An sich ganz cool, aber es war furchtbar, furchtbar schwer und schlecht. Und ich glaube, dann wäre ich größtenteils durch.
Ich glaube, sobald wir hier den Podcast beenden, fallen dir noch 500 andere Sachen ein. Aber es gibt halt bei dieser Konsole, da kommst du vom einen ins andere. Ich glaube, da könntest du noch ein paar 8 Stunden Podcast aufnehmen.
Ja.
Und wäre dann wahrscheinlich immer noch nicht am Ende. Und deswegen würde ich sagen, wir haben ja jetzt 3 Teile für Super Nintendo aufgenommen. Und ich hoffe, es hat sich ein bisschen für euch gelohnt. Wie gesagt, wir haben uns jetzt den 2. Slot freigeräumt, um einfach mal über Spieleserien, über einzelne Spiele oder zu reden, was vielleicht auch noch ein bisschen mehr in unser Portfolio hier passt auf nerdpodcast.de. Kleiner Hinweis noch, das ist ein freier Podcast, der wird also auch auf YouTube erscheinen. Alle Leute, die zum Beispiel sagen, ey, ich höre sowieso keinen Podcast über das Smartphone oder ähnliches und richte das auch nicht ein. Das ist ein freier Podcast für alle. Ihr könnt gerne auch auf den YouTube nerdpodcast.de-Channel jetzt gehen und da die Podcasts einfach hören. Und bald haben wir die 1000 Hörerstunden schon zusammen. Und dann können wir auch schon den Premium-Feed ebenfalls anbieten über YouTube Premium und dann habt ihr da auch das ganze Programm. Wir werden wahrscheinlich nicht alle Podcasts nachträglich hochladen, das würde ewig dauern.
Ja.
Aber wir werden auf jeden Fall noch ein paar extra Schmankerl da hochladen und dann bekommt ihr auch das gesamte Programm. Dann könnt ihr es einfach über YouTube Premium, über die Kanalmitgliedschaft, dann die richten wir da für 6 Euro ein, im Grunde genommen auch hören. Warum 6 Euro? Bei dem Podcast ist 5 Euro, aber da haben wir auch nicht wieder so viele Abgaben. Und nur, dass ihr da Bescheid wisst. Aber ansonsten, vielen lieben Dank an Kefka für den Link. Haben wir natürlich noch unsere Unterstützer, Tim.
Ja, die lieben Kuchenersteller, auch genannt Bäcker.
Boah, war das schlecht.
Ey. Ach komm, wir haben schon schlechtere gerissen als das.
Weißt du, kaum sind wir wieder aus dem Thema, müssen wir natürlich hier reinscheißen. Das ist doch der Wahnsinn. Na gut.
Tim, hättest du ihn jetzt nicht so outgecallt, wäre ja gar nicht so schlecht rübergekommen, der Spruch.
Ja, fang doch mal an.
Also ich fange einfach mal an und bedanke mich stellvertretend für all die lieben Unterstützer, diejenigen, die uns mit 10 Euro und mehr unterstützen. Da haben wir den Robin396, Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Chicho, Serie Yoga L, Michael Bormann, Nightbird, Miam, Ape Fiction, Sashi 1987, Quelec, Punkt, Rocco Extreme, Kainu, Dragon Rider Loki und ich übergebe mal.
Ja, da würde ich jetzt überrascht. Warte mal.
Ich weiß, Pascal, das machen Mario wir sonst Wagner, nie.
BJK, PS5 Pro Player, minus N64, Gamer X2, Peter Beugmann, Kefka und der Axis Swiss. Und natürlich hat mir Steady wieder mal 2 Mitglieder richtig verspätet reingespült in die Übersichtsliste. Aber vielen lieben Dank an den Kevin Ecker, der mittlerweile seit dem 14.06.2025 dabei ist. Und an den Zumdor und dann natürlich unsere 15-Euro-Patreons, den Janis Just und den Pitchian, beziehungsweise Stedianer. Ihr könnt es auf beiden Plattformen abschließen, wie ihr wollt. Wenn ihr auch in die Supporter-Riege kommen wollt, dann geht es aber auch schon unterhalb der 10 bzw. 12 Euro. Ab 5 Euro bekommt ihr das gesamte Programm auf steadyhq.com/nerdpodcast oder aber auf patreon.com/nerdpodcast und dann halt auch bald auf YouTube mit den neuen Folgen. Und ab 10 Euro werdet ihr am Ende jeder Folge erwähnt. Tim, ja. Haben wir das Super Nintendo ausreichend gewürdigt? Oder?
Ja, es war genug. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Ich hätte natürlich über einige Spiele ich kann über so viele Spiele noch viel mehr sprechen, wenn ich denn müsste. Aber meine Lieblingsspiele, über die ich was hätte sagen wollen, haben ihren Platz bekommen. Einige Spiele tut's weh, dass sie nur so wenig erwähnt wurden, aber das ist beim Super Nintendo unabdinglich. Und ich hoffe und wünsche für euch, dass es bei euch auch so eine Konsole gibt. Einige, die jetzt 10 Jahre jünger sind, die haben es vielleicht auf dem DS. Der 3DS war Peak Nintendo. Da habe ich auch so viel gespielt. Vielleicht haben es einige mit der Switch. PlayStation 4 habe ich auch so viel gespielt. Und die PlayStation 2 und 1 haben ja auch so eine insane große Spielebibliothek. Von daher, wahrscheinlich habt ihr auch so diese eine Konsole, von der ihr einfach stundenlang reden könnt. Das ist bei mir der Super Nintendo. Und ich bin einfach sehr enthusiastisch dabei. Und ich liebe diese Konsole. Allein, wenn ich diese 4 Farben sehe, ich könnte niemals so einen amerikanischen Super Nintendo haben. Ich brauche meine Farben und ich liebe es einfach. Ich wollte unbedingt immer noch mal diesen 3DS haben, diesen New 3DS in weiß, weil der hat diese 4 Super Nintendo Farben als Knöpfe. Das finde ich geil.
Ja, vielleicht kriegt man den ja noch irgendwo. Aber ich glaube, wir müssen uns auch bei Gelegenheit, Tim, noch mal über die Hardware des Super Nintendo unterhalten.
Du meinst die quasi gleich ist mit dem... Ja, okay. Also.
Richtig. Da müssen wir nochmal genau drüber sprechen und zwar in einem ausführlichen 2,5-Stunden-Podcast.
Ja, machen wir.
Und dann würde ich aber jetzt sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast und tschüss.
Ciao, Kakao.